Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hug.
Sven?
Endlich mal ein Frühstück.
Weißt du, dass ich froh bin,
es perlt,
dass wir uns heute abends treffen?
Wir treffen uns abends.
Ja, ich stehe jetzt nicht stundenlang in der Küche rum. Du bist glücklich mit einer Flasche Bier. Wenn ich das früher gewusst hätte, ich hätte mir die ganzen Stunden schenken können.
Ja, wobei morgens, Schatz, ist es irgendwie auch noch anders bei mir. Ich habe da andere Vorlieben.
Jetzt bist du wieder so. Du hast
kleine
auch schon wieder
Tomätchen, diesen, wenn du sie so zart aus dem Ofen holst.
Sven, wusstest du eigentlich,
geht das
wusstest
wieder los?
Du eigentlich,
nein,
welchen
nein.
Rekord Per Hafthorsson, der Torhüter der norwegischen Nationalmannschaft, innehält?
Hafthorsson?
Ja, von 1972. Der Nationaltorhüter, sagt
der
ja was.
Gab's den Reinens-Torsson? Gab's auch mal irgendwie, oder? Schiesens-Torsson.
Schweif doch nicht.
Keine Ahnung.
Per Hafthorsson aus dem schönen Haugesund.
Alter, du machst mich fertig. Du weißt, dass die Schweden mit den Norwegern überhaupt keinen Vertrag haben.
Das ist mir doch komplett egal. Weißt du es oder weißt du es nicht?
Nein, weiß ich nicht. Natürlich weiß ich es nicht.
Per Hafthorsson musste mit Norwegen in Rotterdam spielen gegen die Niederlande 1972, Football total, und die hatten so die Hosen voll, dass sie die Bude vollgeknallt kriegen,
ja,
dass der von der ersten Sekunde an Zeitspiel par excellence exerziert hat, und nach 5 Minuten hatte der polnische Schiedsrichter die Faxen dicke und hat dem Hafthorsson die gelbe Karte gezeigt. Wegen Zeitspiels.
Nach 5 Minuten?
Es ist bis heute die schnellste gelbe Karte wegen Zeitspiels, nach 5 Minuten tatsächlich. Ja. Und was soll ich euch sagen, was soll ich dir sagen, Sven? Am Ende stand es 9:0 für die Holländer. Und es war das letzte Länderspiel von Per Hafthorsson aus Haugesund.
Wenn ihr das jetzt hört und denkt, was ist denn das für ein Gekicher? Es ist nicht so, dass wir irgendwie 10 Lachsäcke auf dem Frühstückstisch stehen haben, ja, und die permanent umdrehen, sondern wir sind heute Abend mit Jogo Bonito live, wie wir es angekündigt haben, im wunderbaren Heilmackenreuther. Und Leute, da draußen, liebe Jogadores, so klingt das Publikum. Yeah! Ja, ja! Weißt du, Burkhard, und ich finde es total rührend, dass wir tatsächlich es schaffen, Schalker zum Strahlen zu bringen. Also, und hatten wir ja eben, ne?
Oder
ja, ja, wunderbar. Die letzten Männer sind heute unser Thema. Du hast schon da
die Torhüter, ja.
Ja.
Ich finde einfach die Torhüterposition so unglaublich spannend. Ich stand selbst auch ein paar Mal im Tor im Jugendfußball. Hab mir heute zur Aufgabe gemacht, in unserer D-Jugend beim TuS Königsdorf die Torhüter auch so ein bisschen zu schulen oder zu trainieren mit dem, was ich kann. Viel ist es nicht.
Jetzt sind die ja hier, glaube ich, zum Teil. Du hast mal behauptet in einer Folge, dass du noch ein Ziel im Leben hast. Ich habe ja noch das Ziel, Mecker-Rentner zu werden, mit Dauerkarte beim 1. FC Köln. Bin ich ja eigentlich jetzt schon.
Ja.
Ich kann es nur noch nicht ausleben. Das ist das Problem. Ich stehe da immer samstags im Studio und so.
Ja,
ne?
Ich werde Präsident.
Ja, du hast gesagt, Präsident von TuS Königsdorf.
So sieht's aus.
Wie geil ist das denn, oder?
Ja.
Wäre es geil? Hupe als Präsident.
Ja. So, da hinten sitzen meine Jungs, die Trainer. Ne, Arme gehen nach oben, Jungs, wir kriegen das hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Aber das gekaufte Applaus, das weißt du auch. Du musst dich als Präsident schon mal dran gewöhnen. Du musst auch Mehrheiten organisieren als Präsident. Das
meinst
ist auch
du?
Klar. Ja. Burkhard.
Ja, die Torhüter.
Die Torhüter.
Die Torhüter, weil die Torhüter einfach so eine besondere, fast nicht zu beschreibende Aufgabe lösen müssen. Ne, die müssen ja wirklich von jetzt auf gleich alles abrufen. Und wenn sie Scheiße bauen, dann können sie es nicht reparieren.
So ist es. Und wir haben heute für euch hier, Getränke werden organisiert, wunderbar, hier vorne die erste Reihe. Ja, also, damit müsst ihr aber jetzt auch 1,5 Stunden klarkommen, ne? Das ist ja auch klar. Nee. Wir haben so viele verschiedene Torhüter in den Geschichtsbüchern gefunden, die ja einfach bewegende Geschichten haben. Um die soll es gehen heute. Und der Torhüter an und für sich wurde häufig besungen.
Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Die Männeraugen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Und rollt der Angriff in unseren Strafraum. Dann kommt die Flanke und Schuss hinein. Aber nein, aber nein, aber nein. Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor.
Ich finde, das reicht.
Ja.
So.
Theo Ling.
Was?
Das war Theo.
Ja, ja, ja. Aber du hast gesagt, ich fand ja Theo Ling super.
Ja.
Aber Burkhard kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du rumgegoogelt, die junge Wenke Myhre? Ist das
nein,
so eine deiner
das,
ersten
das
Fantasien?
Weiß, ich weiß, wie Wenke Myhre aussah Anfang der 70er.
Ja.
Mein Papa hatte eine Musikkassette mit Wenke Myhre drauf. Und Wenke sah super aus.
Im Tor, im Tor, im Tor. Und bis dahin. Nein, bitte.
Und Winter ging nicht nach einem
Alter.
Auf den Fußballplatz.
Okay, ja, ich muss wegmachen.
Ehrlich?
Wollt ihr es nochmal hören, oder so, was?
Ja, ja, ist ja gut. So. Mein Gott.
Aber da muss ich den Whisky aufmachen hier. Anders halte ich es nicht aus.
Im Tor und ich dahinter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter bin ich nah bei meinem Schatz.
Auf dem Fußballplatz.
Du hast noch nie gesungen bei uns.
Du hast es nicht als Gesang wahrgenommen. Ja, du hast es nicht als Gesang wahrgenommen.
Aber ich muss jetzt schon meinen Whisky aufmachen. Und das ist nicht irgendein Whisky, liebe Leute. Das kann ich sagen. Und zwar ist das eine Empfehlung von Steffen Baumgart. Der kriegt ja mittlerweile nur noch Whiskys geschenkt. Der hat mir gesagt, dieser eine Whisky. Da habe ich gesagt, okay, ich bestelle den. Welcher ist das?
Das
sieht echt
aus wie Medizin, das weißt du schon, ne?
Ja, aber dann kommt so ein Parfümfläschchen an. Das ist also die größte Größe, die du bekommst, und da ist, glaube ich, 0,5 Liter sind da drin. Das ist ein japanischer Whisky. Ich will mal, wenn wir über die letzten Männer reden, Burkhard, dir schon mal was reichen?
Nein, nein.
Doch, wieso? So.
Du weißt, dass ich das überhaupt nicht trinken kann.
Wenn du hier mit Wenke Mürre um die Ecke kommst, brauche ich.
Ey, Wenke Mürre, soll ich euch was verraten? Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, habe ich mit dieser Musikkassette versucht, das Küssen zu lernen. Da habe ich Wenke Mürre immer geküsst. Auf der Musikkassette.
Ey, das wird Erika Bergeresk.
Ja. Aber es ist doch jetzt schon nach. Ich darf das oder? Doch erzählen, oder nicht?
Wollen die Leute nicht wissen.
Das wollen.
Wollt ihr das wissen?
Ja, sicher.
Ey, ihr seid so verdorben, ey.
Alter, wir haben gesagt, wir machen das für uns und nicht für die Leute. Du hast Küssen gelernt?
Ja. Küssen mit Wenke.
So. Zum nächsten Thema. Komm, lass uns mal Whisky trinken. Ich glaube, ich muss dich beruhigen.
Ich finde es furchtbar.
Also, das ist ein Whisky, wenn wir über die letzten Männer sprechen. Der ist aus Japan.
Aus Japan ist der?
Aus Japan, sagt Steffen Baumgart, der ist sensationell. Ich habe einen anderen mit ihm getrunken, der schon fast die Zunge mit runternahm. Und dann sagt er, der ist aber mild. Dann habe ich gesagt, okay, Steffen, und Scheiß.
Ja, komm,
der
jetzt.
Hat 51,4%. Also ja, kannst du tanken, fährst du. Ne? So, also Prost. Ja, letzten Männer, so.
Ich hasse das.
Geil, ey.
Das ist furchtbar.
Das hat der Knäbel vielleicht auch irgendwie im Schrank. Hast du den letztens gehört? Da bei der Pressekonferenz.
Ja, ich weiß bis jetzt nicht, ob das...
Auf Schalke.
Das war ja eine Grabrede, ne? Oder
das war eine
Trauerrede, oder wie nennt man das? Also, es ist einfach...
Burkhard,
ja.
Eines müssen wir den Leuten da draußen sagen.
Ja.
Und zwar haben wir heute tatsächlich bei den letzten Männern ursprünglich den Plan, ein Kindheitsidol, mein Kindheitsidol, hier zu haben. Und er hatte auch zugesagt, ihr ahnt schon, dass er nicht gekommen ist, und er hat mir das Ganze auch begründet. Toni Schumacher ist auf einem Familienfest, und ich sage immer, Familie geht wirklich vor, und ich glaube ihm vollumfänglich, aber er wollte die Menschen da draußen und auch hier im wunderbaren Heilmackenreuther, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, im Rahmen des Köln Comedy Festivals sitzen hier heute 50 Menschen in einem kleinen, intimen Rahmen.
Gefühlt sind es aber 500, ehrlich gesagt.
Es sind gefühlt 500. Toni,
Du merkst, wie ich das hier mache, ne?
Du hast den Laden im Griff, ja.
Absolut. Du kriegst das schon mit, ne?
Ja, aber ich
Herr Moderator.
Ich spare mich auf.
Ja.
So, jetzt kommt Toni Schumacher.
Hallo Sven, guten Abend zusammen. Ich wäre so gerne heute Abend mit dabei gewesen, aber Familie geht vor. Vielen Dank für das Verständnis. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Das Thema wäre perfekt gewesen für mich, die letzten Männer. Aber ich muss jetzt mal was arbeiten.
Und es war ein Video, und da nahm er den
Staubsauger hoch
und ging in die Ecke und legte los. Also Toni Schumacher heute nicht hier, aber er ist natürlich einer, über den wir reden, jetzt zu Beginn. Aber es gab so viele andere, deswegen ist es natürlich schlimm, weil ich Toni immer gerne bei mir habe. Das ist wirklich toll, mit ihm so in Verbindung zu sein, aber ich kann es immer verstehen. Familie geht vor. Toni Schumacher, woran denkst du, wenn wir jetzt über Torhüter reden? Bei Toni Schumacher, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Erste Assoziation ist Battiston.
Wunderbarer Pass auf Battiston.
82.
Welch ein Pass. Und dann
der Rambo gegen Battiston.
Toni Schumacher musste alles wagen. Ja. Das ist halt ab und zu drin bei so einem Spiel, wenn beide Mannschaften in die Vollen gehen.
Das ging nie
anders. Er erscheint benommen zu sein, weg zu sein. Ein böser Zwischenfall.
Ja, ist fast gestorben.
Ich glaube, in der Reportage ging es so weiter, dass er auf der Bahre vom Platz
gefahren wurde. Auf der Bahre ging er vom Platz,
also nicht auf der Trage, sondern auf der Bahre schon.
Das passiert aber heute noch, ne? Dass die Bahre.
Ich habe mal einen Reporter gehört bei uns in der Sendung, da war auch irgendwie was, da ging es auf der Bahre runter vom Platz.
Ja. Ja.
Ja, das ist das eine, mit dem man ihn verbindet. Ich habe den ersten Kicker meines Lebens tatsächlich nach diesem Halbfinale gekauft. Ich war 10 Jahre alt.
Den Montagskicker oder den Donnerstagskicker?
Es war der Montagskicker, muss es gewesen sein. Mhm. Denn es war bunt, eine Bilderfolge von seinen Paraden. Und hier ist die entscheidende.
Sie können es nicht sehen. Spieler haben die Köpfe in der Armbeuge, wenden sich ab. Bossi erhält ihn! Und die deutschen Spieler jubeln verhalten.
Ja, und dann kam Horst Rubesch und er schoss Deutschland tatsächlich dann ins Finale. Das dann gegen Italien 1-3 verloren ging, aber darüber reden wir nicht. In einem Spiel bei einem Torhüter, ja, der so viel erlebt hat, ich habe oft mit ihm gesprochen.
Das Leben zwischen den Extremen ist das.
Aber wirklich, ja, oder?
Und das ist im Prinzip ja etwas, was sich fast in allen Torwartgeschichten wiederfindet. Und bei Toni Schumacher, das finde ich etwas, was mich total auch beschäftigt ist. Ich denke dann auch als nächstes direkt an das Finale 86, wo er irgendwie übermotiviert aus seinem Tor rausstürzt, unter einer Flanke durch und sofort das erste Gegentor schluckt.
Aber du weißt schon, dass er gesagt hat, es war die Höhenluft von Mexiko.
Ja, natürlich.
Ja, der Ball kam später erst runter.
Er war einfach viel zu heiß und war einfach nicht cool genug.
Er sagte halt nach dem Finale, er hat gehalten wie ein Arsch. So war er eben auch und so ist er. Und Toni Schumacher ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Mensch, der eigentlich auch im Kern sehr melancholisch ist und auch unsichere Seiten hat. Aber er hat immer gesagt, Sven, wann immer ich beim ersten FC Köln, er ist mein Kindheitsidol, ich bin gebürtiger Kölner und ich wollte wie Toni Schumacher sein, ich war es natürlich mit nichts in meinem Leben. Also äußerlich, finanziell, vom Talent her mit nichts. Aber er hat gesagt, Sven, eigentlich der Moment, wo ich das Trikot angezogen habe, das war so wie bei Spider-Man oder so, das war der Moment der Verwandlung in eine völlig andere Figur, die er sonst nicht war. Er hat ja sonst zum Beispiel im Elternhaus haben sie traurige Lieder gesungen. Es war eine sehr melancholische Familie und die sagten zu Hause noch, die Eltern, Mensch, zauber uns ein bisschen Freude rein hier ins Wohnzimmer, mach doch mal den Herkenrad. Und dann sprang der Toni, um seine Eltern glücklich zu machen, sprang er da zu Hause rum in Düren.
Wusstest
und er
du
wurde ein ganz großer, ja.
Dass Fritz Herkenrad, der war ja auch Student, auch Anfang der 50er Jahre und war als solcher auch in den USA unterwegs mit seinem Club und ist dann in den USA geblieben, obwohl er eigentlich eine Einladung von Sepp Herberger hatte, zur WM in die Schweiz zu kommen. Fritz Herkenrath, der fliegende Schulmeister, so wurde er später genannt, und er hat sich dann entschieden, einfach seine Privatreise durch die USA fortzusetzen und hat dann auf die WM verzichtet, sonst hätte er vermutlich anstelle von Toni Turek im Tor gestanden.
Das ist ja der Hammer,
Fritz Herkenrath.
Torhüter. Ich habe mit einigen gesprochen. Ich meine, Toni Schumacher ausführlich, wenn ihr Lust habt, das zu hören. Einfach Fußball ist mein Podcast. Ist einfach für mich immer wieder, ehrlich gesagt, ein Fest, über eine Stunde oder alle Freiten zu haben, wenn ich merke, es trägt auch für anderthalb Stunden, rede ich einfach mit Menschen über ihre Karriere. Und Toni Schumacher war, ich meine, in seinen Gemächern, muss man sagen, im Kölner Süden, dann mit Blick auf den Rhein, mit dem Kindheitsidol zu sprechen, das war wie, komm, schnapp dir eine Gitarre bei den Rolling Stones und du darfst mal mitmachen. Ja, das war zumindest so vom Gefühl. Ein anderer, den ich getroffen habe in St. Louis, Missouri, das, ich habe ich schon hier im Podcast ein paar Mal erzählt, glaube ich, dass ich Austauschschüler war und eine ganz besondere Beziehung zu einer wertkonservativen, kreationistischen, konservativen Familie, aber ich liebe sie über alle Maßen und besuche sie immer wieder, die Familie Shelton in St. Louis, und da ist jetzt Lutz Pfannenstiel mittlerweile, baut da eine Riesenmannschaft auf. Er hat mir erzählt, als ich ihn in St. Louis traf, dass die finanziellen Mittel da für ihn ganz anders sind als seinerzeit in Düsseldorf. Also der baut da eine Riesennummer auf, aber bei Lutz Pfannenstiel, einem weitgereisten Torhüter aus Zwiesel, Bayern,
da ist kommt ja wirklich, Klaus Fischer auch her.
Der kommt auch daher. Der hat die Welt gesehen, er hat Sachen erlebt, Burkhard, und du hast gesagt, wenn du über Lutz Pfannenstiel kurz bei der Episode erzählst.
Ich möchte die Geschichte mit dem Pinguin hören.
Der war in Neuseeland und er hat Pinguine domestiziert, zumindest versucht.
Also,
ja, er hat es versucht.
Ich habe immer schon so ein Faible gehabt für exotische Haustiere. Er hat in Singapur 2 Affen, er hat so einen riesigen Leguan. Und dann wollte ich halt unbedingt, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, habe die ganze Zeit von diesem Pinguin geträumt. Und da bin ich wirklich halt mich angezogen, so wie so ein, sagen wir, fast wie ein Panzerknacker, schwarzes Hoodie und so. Bin dann nochmal 30 Meter gefahren mit dem Rucksack und habe mich genau erinnert, wie der Kollege dort beschrieben hat, wo die Pinguine nachts sind. Und die schlafen dann in so Löchern am Strand. Hab dann mit Torwarthandschuh. Mit Torwarthandschuh habe ich dann irgendwann mal den Pinguin erwischt, in den Rucksack zurück.
Aber der war doch total glücklich da, Lutz.
Ja,
warum hast du ihn denn mitgenommen?
Ich
wolltest ihn einfach haben.
Ich wollte ihn kultivieren. Und als Haustier. Und habe dann gedacht, Pinguine, die brauchen Eis. Habe dann noch 40 Kilo Eis an der Tankstelle geholt. Habe den Pinguin in die Badewanne gepackt mit Eis. Und am nächsten Morgen kam ich da rein und dann hat den Pinguin, dem war kalt.
Ja,
ist ja klar, weil der war ja nicht ans Eis mehr gewohnt, weil er ist ja in Neuseeland geboren. Und dann kam halt der Präsident des Vereins, kam dann nachmittags kurz zum Kaffee trinken vorbei, wollte kurz auf uns Bad, sag ich, ja, gehst du rein, aber denk dir nichts von dem Pinguin, siehst du natürlich nichts ernst genommen, geht rein, sieht den Pinguin, du hörst ihn dann wirklich schreien, was ist hier los? Zum Schluss war halt dann klar, Pinguin ist unter Naturschutz,
ja.
Und ich habe den Pinguin dann 1:1 in genau dieses Loch, wo ich ihn geborgt habe, wieder zurückgebracht. Ich kann allen Zuhörern versprechen,
bevor der Tierschutzbund
Pistor-Ehrenwort, dem Pinguin geht's gut.
Ja, aber du weißt, dass das Pistor-Ehrenwort nichts zählt.
Also. Der Typ ist einfach der Kracher.
Ja, es ist unfassbar, was der alles erlebt hat. Er hat mir auch erzählt zum Beispiel, dass er in Brasilien mal gespielt hat. Er hat also der erste Profi, der in 6 Kontinentalverbänden aktiv war. Also er war eine Zeit lang, glaube ich, in den USA parallel aktiv zu Neuseeland und hat gesagt, er hat 3 Jahre lang nur Sommer gehabt, weil je nach Saison war der immer entweder in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre. Der war in Brasilien und da war der bei einer Mannschaft, die hatten immer Angst, dass im Spiel ein Affe aus dem Urwald kommt, ernsthaft. Und dieser Affe hatte irgendwie, keine Ahnung, das war seine Tagesroutine, hat sich da auf die Latte gesetzt beim Lutz und da wurde der Lutz nervös, weil das war so ein Brüllaffe und da haben die kurz das Spiel unterbrochen, bis der Affe dann irgendwie seinen Job gemacht hat und dann ist er wieder abgehauen in Urwald. Also das sind die Geschichten von Lutz Pfannenstiel.
Ja.
Ist einfach abgefahren.
Ja. Und ein weiterer Beleg dafür, dass Teute einfach abgefahrene Typen sind, ne?
Es ist so.
Und die erste Geschichte, die ich mitgebracht habe heute Abend hier ins Hallmackenreuther, ist die Geschichte vom schönen Rudi. Der schöne Rudi war Österreicher, Rudi Hieden. Und der war der Torhüter der österreichischen Fußballnationalmannschaft in den 30er Jahren. Und das war keine x-beliebige Fußballmannschaft, die österreichische Fußballnationalmannschaft, sondern das war das sogenannte Wunderteam. Weil die einfach den besten Fußball spielten, ganz modernen Fußball, ganz anders, als man das sonst kannte. Sie lösten sich von diesen Schemata, die so vorgegeben waren, WM-System zu spielen. Sie ließen den Ball viel mehr zirkulieren und haben die Leute einfach begeistert. Und sie hatten einfach einen großartigen Torhüter, nämlich den schönen Rudi Hieden, der gebürtig aus der Steiermark war. Und der Rudi hat einen ganz normalen Berufsweg eingeschlagen, ist Bäcker geworden und hat dann eben auch immer noch Fußball gespielt. Und relativ früh hat man sein Talent erkannt und hat ihn nach Wien gelockt, zum Wiener AC damals. Und dann fuhr er also mit dem Motorrad nach Wien, der schöne Rudi, und hatte sich verabredet mit den Präsidenten vom Wiener AC und mit den ganzen Honoratioren des Vereins. Und an so einem am Altstadtring war halt dieses Café, dieser Treffpunkt. Und der Rudi kam mit dem Motorrad vorgefahren, hatte seine Lederkluft noch an und kam also in der Lederkluft in dieses feine Lokal reingestiefelt. Und die Wiener hätten ihn am liebsten wieder rausgeschmissen. Und er wollte auch schon wieder nach Hause fahren.
Es schickte sich nicht
einfach. Nein, es passte einfach überhaupt nicht zusammen. Er fühlte sich dann auch total unwohl.
Er kann ja auch verstehen.
Und hatte am Anfang auch große Probleme, sich da zurechtzufinden, auch sportlich zurechtzufinden. Mhm. Und hatte dann auch so den ein oder anderen Aussetzer auf der Linie, weil das ist ja im Torwartspiel auch immer drin. Das war damals schon drin. Und er hatte einen Verteidiger vor sich, Karl Sestak, der war auch später auch Nationalspieler, der zu ihm dann sagt, ah ja, was willst du erwarten, ist... Kommst du aus der Steiermark, ist ja klar. Und dann aus diesem, du kommst ja aus der Steiermark, das kann ja eigentlich nichts werden, ist dann das Steirer-Goal geworden, das Steirer-Tor. Und das ist bis heute in Österreich ein gängiger Ausdruck dafür, wenn du einfach als Torhüter komplett neben der Spur bist und einfach einfach normalerweise halten musst. Und der Rudi Hieden hat sich aber dann durchgebissen und ist dann auch relativ schnell zu einer Art Volkshelden geworden, österreichischer Nationaltorhüter. Und er war so beliebt, dass die Kassierer vom Wiener AC nachher richtig glücklich waren, weil immer mehr Frauen dann auch zum Fußball gekommen sind. Ja, die haben dann quasi ihre erotischen Fantasien mit Rudi Hieden
im Tor ausgelebt. Wir haben deine schon mitbekommen heute. Deine.
Ja, und die waren nicht so verkehrt.
Naja.
Auf jeden Fall, der schöne Rudi war dann irgendwie auch in den Gedanken der Frauen sehr präsent. Mhm. Und der Wiener AC war sehr erfolgreich. Der war so so ungeheuer populär und ist dann eben in der Gründungszeit dieses Wunderteams war er halt der Keeper und über diesen Rudi Hieden ist auch ein Buch geschrieben und deshalb bin ich überhaupt drauf gekommen, das mal zu machen. Das steht schon ganz lange bei mir im Büro rum, Rudi Hieden, die Hand des Wunderteams, und hier sieht man es auch, der hatte immer so einen schwarzen Wollpulli an und der hatte dann immer so einen Rollkragen oben und dann immer so eine Schirmmütze, die haben ja die Torhüter damals alle getragen und das war der schöne Rudi. Und der Biograf, dieses Buches, der David Hermann Meng, der hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst, was der Hieden für ein Typ war, also was für ein Draufgänger.
Der Rudi Hieden war so als Rudi Raubein ein bisschen verschrien, also war wirklich ein Brutalinski zu seiner Zeit, hat den Spürmann auch die Nasenbeine, die Beine und so weiter gebrochen, es ist das ein oder andere Mal auch zum Gerichtsprozess gekommen. Ich glaube, er ist nie verurteilt worden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber das war natürlich eine andere Zeit.
Weißt du, dass ich mir mal eine Hand gebrochen habe im Skiurlaub und weißt du, wie mein österreichischer Chirurg hieß? Aufmesser.
Ja.
Ohne Scheiß. Aufmesser hieß der in Obertauern. Ja, weiter mit dir bitte.
Ja. Ja, und der Rudi Hieden war auch gänzlich unbescheiden, muss man sagen. Also der hatte dann noch relativ schnell eine eigene Bäckerei in Wien und es lief alles so und er hat auch seine Spatzel da am Start gehabt. Und der Rudi hat dann auch später, wenn er gefragt wurde, sag mal, deine Bedeutung so für die österreichische Nationalmannschaft, hat er gesagt, ja, ich war schon sehr, sehr wichtig, ne, als Schlussmann und ohne mich wäre das alles nicht so gelaufen. Die hatten ein Spiel. Dieses Spiel begründete sozusagen den Mythos des Wunderteams. Das war das 8:2 gegen Ungarn. Also die Österreicher haben Anfang der 30er Jahre mal 8:2 gegen Ungarn gewonnen und man hat das wirklich als Weltsensation betrachtet. Und man sollte ja eigentlich denken, wenn eine Mannschaft 8:2 eine andere wegspielt, dann spielt der Torhüter an sich nicht so eine ganz große Rolle. Der Rudi Hieden hat es aber anders gesehen.
Eigentlich sollte man glauben, bei 8:2 ist der Torhüter unnötig. Aber in diesem Spiel war es gerade das Gegenteil. Die Ungarn haben angegriffen. Nur haben wir das Glück gehabt, jeder Angriff, den wir eingeleitet haben, hat zu Tore geführt.
Rudi Hieden. Das Wunderteam übrigens ist eigentlich ein Zufallsprodukt, weil der damalige Bundestrainer Hugo Meisel, der wollte diese Mannschaft eigentlich gar nicht so aufstellen. Und es gab immer einen Treffpunkt am Altstadtring in Wien, wo sich die Journalisten und der Hugo Meisel, also der Bundestrainer, getroffen haben, auch vor Länderspielen, um so die Aufstellung durchzusprechen, die Mannschaft durchzusprechen. Und die Journalisten durften dann auch sagen, was sie wollten. Und dann war vor einem Spiel gegen Schottland der Hugo Meisel aber erkrankt. Und man musste also nun spekulieren, wen er aufstellen würde. Und dann sickerte die Aufstellung so durch und die Journalisten waren damit nicht einverstanden.
Mhm.
Und einer der Journalisten ist dann am Abend losmarschiert, hat sich Zutritt verschafft zur Wohnung vom Bundestrainer, ist dann rein ans Krankenbett und hat auf ihn eingeredet, hat ihn also wirklich vollgetext, hat gesagt, du musst da und der und so und hat dann noch gesagt, und alle Journalisten sehen das so.
Alle.
Und der Bundestrainer lag da im Fieber. Oh, echt? Und dann ist er 2 Tage später, danach war er wieder gesund, der Hugo Meisel, kam in das Café und hatte einen großen Zettel, wo die Namen drauf standen, der Mannschaft, die er jetzt nominieren würde für das Spiel gegen Schottland. Es war genau die Mannschaft, ne, die Journalisten haben wollten. Und er hatte nur gesagt, ja, hier, habt's euer Schmiranski-Team. Das Schmiranski-Team, das dann später zum Wunderteam wurde.
Echt? Ja. Unfassbar, ey. Ist damit die Geschichte von Rudi Hieden erzählt?
Das ist der schöne Teil. Es gibt auch noch einen unerfreulichen, der kommt aber später.
Dafür haben wir dich ja hier. Ja,
natürlich.
Jürgen Bonito, muss man sagen. Ne? Wann immer es Abgründe gibt oder irgendwie Dinge, wo man denkt, okay, macht ja eh alles keinen Sinn mehr. Burkhard ist der Maitre. Ja? Mein lieber Burkhard.
Ja.
Du, wir bekommen ja viele Mails rein unter info@jogo-bonito.de. Sowieso haben wir eine wunderbare Landingpage. Jogo-bonito.de, da kann man eintreten in den Club des Jugadores und uns unterstützen. Ich glaube, deine Frau,
die übrigens auch hier ist heute
Abend. Ist die hier?
Die ist hier.
Ach, Mensch, steh doch mal auf. Applaus für die Frau von Burkhard Hupe. Also, du bist eine starke Frau. Ja?
Das kann man wohl sagen.
Die hat gesagt,
ja.
Wir müssen mal sagen, dass wir freie Journalisten sind.
Ja.
Wir sind sozusagen vom redenden Gewerbe. Wenn wir nicht reden, dann ist der Kühlschrank leer. Wenn wir reden, ist der Kühlschrank voll. Oder? Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Sehr verknappt, ja.
Sehr verknappt. Das heißt, ich habe ein paar Semester ja irgendwie Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft oder wie das alles heißt, studiert. Ich habe mal ausgerechnet, ich bin so dankbar, dass wir Unterstützer gefunden haben und ich habe das mal abgeglichen mit den Abrufzahlen und es sind, und ich bedanke mich wirklich von Herzen, was glaubst du, wie viel Prozent?
Von denen, die zuhören.
Die zuhören und dann irgendwie sagen, okay, wir honorieren das auch.
So 7-8%?
1%.
1%?
Was aber vielleicht nicht schlecht ist, aber vielleicht ist es auch optimierungsbedürftig, aber ich würde schon irgendwie perspektivisch die 5% hören. Ich will nicht so eine FDP-isierung in Jogo Bonito haben.
Mhm. Aber die 5%-Marke willst du schon haben.
Nein, sie hat euch aufgerufen, uns zu unterstützen.
Im Moment ist es eher die Linke, meinst du?
Genau. Also alle Infos haben wir unter jogo-bonito.de und wir bekommen sehr viele schöne Mails rein. Burkhard, du bist ja unser Archivar. Was würdest du gerne zum Besten geben an dieser Stelle?
Naja, ich stehe in regem Austausch auch mit dem einen oder anderen Torhüter unter unseren Hörern. Und einer davon ist Peter Tönes und der hat mir geschrieben, wie er Torhüter geworden ist. Und zwar in der Saison 1971-72 spielte er eigentlich als Linksaußen in der B-Jugend des SC Germania Reusrath. An einem Sonntagmorgen stand das Auswärtsspiel gegen den TuS Quettingen Lützenkirchen bei Leverkusen an. Und dann hat ihn aber der Trainer Otto überrascht am Treffpunkt mit der Info, dass der etatmäßige Torhüter ausfällt. So gehen ja Karrieren los, muss man sagen. Und dann war natürlich die große Frage, wer geht ins Tor? Der Keeper hatte sich einen Arm gebrochen. Und der Peter hat gedacht, ich kann ja nicht in Frage kommen, weil ich bin ja nur 1,73 groß. So, der Peter kam aber in Frage, weil der liebe Ralf, der liebe Rohr, hat gesagt, Peter, du gehst ins Tor. Und dann hat er sich das viel zu große Torhüter-Trikot angezogen und ist ins Tor gegangen. Und weiß aber jetzt 50 Jahre später auch nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Weiß aber, dass der Trainer mit mir gleich nach dem Spiel einen Termin verabredete, um in einem Sportgeschäft eine passende Torwartausrüstung zu besorgen. Bis zur ersten Seniorenmannschaft in der Bezirksliga immerhin blieb ich dann im Tor. Heute bin ich Otto also dankbar für seine Entscheidung. Ich müsste ihn eigentlich mal fragen, wie er damals auf die Idee gekommen ist. Peter Tönes.
Wahnsinn. Ich habe hier eine, die ich euch gerne vorlesen möchte von Steffi. Die kommt aus Hamburg. Moin Moin, ich war vor kurzem zum ersten Mal in einem Fußballstadion, als ich eher aus Versehen zum Spiel St. Pauli gegen den HSV mitgenommen wurde.
Das an sich ist schon ein Skandal.
Steffi, da hattest du mich. Und dann geht's weiter.
Ehrlich? Ich war da kurz davor zu löschen.
Steffi schreibt weiter. Junge Männer, dicht gedrängt in Fußballkutten, ohne Unterlass, Obszönitäten gen Spielfeld brüllend,
Fußball-Erotik ist
alles
wieder, ne?
Eingehüllt in Dunstschleier des Kräuterzigarettenkonsums, dazu schales Bier, laute Rockmusik aus den Boxen. Übrigens, Thementipp von Steffi, Stadionhymnen, finde ich auch ganz cool. All dies gehörte in den vergangenen 38 Jahren definitiv nicht zu meinem Leben. Die 2 Stunden am Millerntor haben das nun fundamental geändert. Und das lag nicht nur, aber auch daran, dass ich ein wenig mit den Jungs von Fettes Brot shakern konnte. Ey, Steffi hatte einen guten Besuch, glaube ich, da irgendwie am Millerntor. Was genau mich so fasziniert hat an dieser Parallelwelt, kann ich gar nicht formulieren, aber ihr und eure Zuhörer werdet sicherlich wissend nicken. Ich guck mal in den Raum, ja? Grüßt mal alle Steffi bitte, damit ihr euch hört. Also, Applaus für Steffi! Weiter geht's mit ihrer Mail. Ja,
Steffi.
Da mir auch jegliches Hintergrundwissen aus der Geschichte des Fußballs fehlt, wurde mir euer Podcast ans Herz gelegt. Seither betreibe ich reges Jogo-Bing-Hearing, was auch wahrscheinlich Dauerhören, und freue mich über den höchst unterhaltsamen Lehrgang in Sachen Fußball-Trivia. Alter, muss ich alles nachschlagen.
Ja.
Ich genieße vor allem euer vertrautes Miteinander.
Es stimmt alles.
Ja, stimmt alles. Ich lese es auch, glaube ich, okay vor. Ich genieße vor allem euer vertrautes Miteinander am Frühstückstisch. Prost, Steffi, by the way. Also
es, du kannst meinen auch haben übrigens. Ich, oder wenn
der brennt
von
richtig
euch
im Hals. Dieses Baumgartsche Brennen ist das. Jetzt weiß ich auch, warum der so eine Stimme hat, Alter. Das vertraute Miteinander, das A und O eines jeden Podcasts. Der hupische, süffisant, trockene Humor und die pistorsche ansteckende Begeisterung und die Emotionalität gepaart mit euren geschulten, sonoren Stimmen vereint es zum besten Audioprodukt, das ich kenne. Und ich höre viele Podcasts. Ich danke euch auf Knien für viele eskapistische Stunden bis in den Schlaf hinein. Glückselige Grüße aus Hamburg, eure Steffi.
Hast du die Worte alle nachgeschlagen?
Alter, ich habe mich in Steffi so ein bisschen verliebt.
Ja.
Und wünsche ihr viel
Deine
Spaß
Frau ist
mit
nicht
dieser
da
Folge,
heute
weil
Abend,
mein
ne?
Kopfkino sagt, die hört uns jetzt, während ihr sanftes Haupt auf einem Kissen liegt. Ja? Gute Nacht, Steffi.
Nein, Steffi, ich hab noch einen Auftrag. Wenn diese Nummer irgendwann mal vorbei ist, also Jogo Bonito, dann möchte ich bitte, dass Steffi das Buch über Jogo Bonito schreibt.
Ja, eigentlich schon.
Ja,
ja, es ist fantastisch. Eine schöne Mail. Burkhard, damit wären wir mit den Reaktionen eigentlich an
der
Stelle.
Ich habe noch eine. Ich möchte noch eine loswerden.
Deine Frau kommt auch hier. Die weiß, was du willst. Danke für das Bier, aber ich habe meins. Ich habe schon mal schneller getrunken, weil sie wird auch langsam alt.
Du merkst auch, dass meine Frau auch Wurzeln im Ruhrgebiet hat, ne? Mhm.
Ich bin mit einer Dortmunderin verheiratet, Alter.
Das merkst du sofort.
Ja.
Roland, oder? Dann aber ich sofort.
Die Fotos von der Bühne, auf der wir jetzt hier sitzen, oder an die Theke, fände ich schon verräterisch. Zwei Whiskygläser, vier Flaschen Bier.
Ja.
Ist das problematisch oder gehört das einfach dazu?
Ja, noch sitze ich ganz gut. Also wenn es ein Problem gibt, sage ich dir Bescheid.
Ich bin locker, alles gut.
Übrigens hat ja meine Schwiegermutter, die auch aus dem Ruhrgebiet kommt, hat ja zu mir, wo du ja vorhin das gerade mit dem Geld und mit dem Club de Jogadores und der 5%.
Stichwort Vertrieb abgearbeitet,
ja.
Ne?
Okay. Wo du das gerade gesagt hast, meine Schwiegermutter hat ja mal den schönen Satz geprägt, du machst den Mund auch nur auf, wenn du Geld dafür kriegst.
Ja, es ist so. Alter, ja.
Ja.
Sollen wir weitermachen oder willst du noch einen? Nee,
ich wollte gerne noch einen, weil das ist eine ganz gute Überleitung. Wir haben nämlich tatsächlich unter den Hörern in der Nähe von Frankfurt jemanden sitzen, den Hansi Steinle. Und der Hansi Steinle ist so ein netter Kerl, der auch eine Karriere als Fußballprofi tatsächlich hingelegt hat. Und zwar in den frühen 80er Jahren auch als Torhüter.
Ach.
Ja, Hansi Steinle hat für die Stuttgarter Kickers gespielt, hat mir das auch geschrieben und ich habe es nachgeschlagen. Und du weißt, ich habe alle Aufstellungen. Mhm. Von allen Spielen aus der zweiten Fußball-Bundesliga.
Es ist die Hölle, ohne Scheiß. Also wenn ich mit Burkhard Hupe zusammenarbeite, ich habe immer den Eindruck, ich arbeite mit dem lesenden Riesen. Ja. Aber ich habe meine Rolle so angenommen als Ernie und komme damit klar. Ja, ist in Ordnung. Er liest jetzt mal. Ja.
Ja. Und der Hansi Steinle, ich muss das ja noch ein bisschen einleiten, damit ihr das auch wertschätzt. Und du vor allem.
Das ist sehr gut,
Bruder. So, der Hansi Steinle hat also als Torhüter für die Stuttgarter Kickers gespielt, hatte aber das Problem, dass er nur der zweite Torhüter war, hinter Werner Vollack. Das heißt, er hat nie gespielt, war 38 Mal Reserve in einer elendig langen Zweitligasaison, wo nach oben und nach unten gar nichts ging. Aber in dieser Spielzeit haben zwei spätere Weltmeister quasi ihre ersten Spiele im Profibereich gemacht. Der eine war Stuttgarter Kickers. Schon beide Namen gehört. Das sind Experten hier, weißt du? Du überlegst noch Fußball.
Ja, wofür habe ich meine Jogadores, Alter? Guido Buchwald
und Jürgen Klinsmann, genau. Und das finde ich so toll. Der hat, als
Gebt mal bitte eure Daten her, dann überweise ich zurück. Versteht ihr? Also wenn ihr mir helft, gebt mir die IBAN, dann geht das klar. Ja?
Ja.
Ja.
Ja, also Guido Buchwald und Jürgen Klinsmann. Und der Hansi Steinle ist dann später im Ausrüstergeschäft unterwegs gewesen. Das heißt, der hat die großen Torhüter, also wirklich die großen Torhüter.
Du bist noch gar nicht bei deiner Mail angekommen, oder was?
Nein, ich muss erst mal erklären, wer das ist.
Du holst echt aus, Alter. Wir sind schon eine halbe Stunde lang. Alter, wir haben noch gar nicht angefangen.
Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die letzten 30 Minuten, dann würde ich gerne mal die Redeanteile quantifizieren.
Habe ich zu viel geredet?
Ja.
Nein. Ne, siehste? Nein.
So. Ja. Also, der Hansi Steinle, der später auch übrigens einen Toni Schumacher ausgerüstet hat.
Aha.
Und der auch mir Fotos geschickt hat von ihm und Toni unterwegs.
Unsport, ne?
Und bei Reusch hat er gearbeitet, bei Kappa und so. Also der war schon viel unterwegs in der Welt.
Alle.
Ja, und er hat dann eine Episode erzählt über Neri Pumpido. Kennst du den noch? Neri Pumpido?
Bestimmt.
Das ist der Torhüter der Argentinier gewesen, 1986.
Mhm.
Und der sollte eigentlich auch 1990 ins Tor bei der WM.
Mhm.
Und die wollten mit Reusch quasi einen neuen Vertrag mit ihm abschließen. Mhm. Und der Pumpido wollte aber zu viel Geld haben.
Ach.
Ja, und dann hat der Steinle gesagt, das können wir nicht bezahlen. War natürlich auch sauer darüber, dass sich das jetzt so hochgeschaukelt hat. Und hat gesagt, okay, dann bringen wir mal die anderen beiden Torhüter. Dann will ich mal gucken, ob ich mit denen was aushandeln kann. Und dann hat der Pumpido zu ihm gesagt, okay, ich bring dir die beiden Blinden.
Also Burkhard, wenn du bei der May bist, dann mache ich wieder die Musik.
Ich bring dir die beiden Blinden. Und dann hat er tatsächlich mit der Nummer 2 und mit der Nummer 3 der Hansi Steinle den Vertrag ausgehandelt. Und einer davon war Sergio Goycochea.
Ach, der?
Ja. Goycochea sagt dir was?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Oder ist das jetzt wieder nur vorgetäuscht?
Nein, natürlich. Nein.
Goycochea sagt dir was?
Ja, sagt
ich
was.
Muss immer nachfragen.
Ja,
das
absolut.
Ist Wahnsinn. Manchmal, man guckt ja nicht hinter die Augen.
Es ist Förderunterricht. Ja.
Und Neri Pumpido hat sich, um es abzukürzen, ja, im zweiten Spiel einfach schwer verletzt, Schien- und Wadenbeinbruch bei der Weltmeisterschaft 1990. Und Sergio Goycochea kam ins Tor, trug die richtigen Handschuhe. Hansi Steinle hatte alles richtig gemacht, Geld gespart und einen richtigen Superstar ausgerüstet. Alle waren richtig happy und das war seine große Geschichte im Weltfußball. Eine von vielen, muss man sagen. Er hat auch über Toni unheimlich tolle Sachen geschrieben. Also Hansi, vielen Dank und wann immer du noch irgendwas hast für mich, schick's mir. Und wenn es nur für mich ist, weil Sven nicht versteht.
Ja. Burkhard?
Ja?
Wusstest du eigentlich, wie der Bruder von Petar Radenkovic als Künstler hieß in den USA?
Der,
ich will jetzt einfach mal Asi sein.
Der Bruder oder der Vater?
Nein, der Bruder.
Der Vater hieß nämlich...
Ja, das ist egal.
Rascha
Rodell. Ja, ja, Rascha.
Der Vater,
ja,
der hieß Rascha Rodell.
Rascha Rodell, richtig.
Das
ja.
war der Vater.
Aber der Bruder war Milan the Leather Boy.
Milan the Leather Boy.
Wir sind in Köln. Das geht, oder? Milan the Leather Boy.
Okay.
Ja, oder? Es wird, ja, das ist der Bruder von Petar Radenkovic.
Du driftest immer ab in diesem Bereich, gut, das merkst du schon, ne?
Radenkovic war ein überragender Torhüter. Ja. Und wir sind backstage, haben wir gesagt, okay, komm, lass uns mal über solche Jungs reden wie den Radenkovic. Und wir sind uns einig, nicht alle, die gesungen haben, waren gut, aber er war einer, der es konnte, ne?
Ja,
oder?
Das stimmt.
Ist es manchmal wie beim Fußballspiel. Man glaubt, dass man gewinnt und kommt doch nicht ans Ziel. Doch am nächsten Tag, und das ist ganz wunderlich, da steht es plötzlich 1:0 für dich. Ich bin bescheiden, ich brauch nicht viel. Bisschen Glück in Liebe, bisschen Glück im Spiel. Ich bin bescheiden, ich brauch nicht viel. Bisschen Glück in Liebe, bisschen Glück im Spiel.
Das weißt du schon, ne?
Wenn du ein bisschen Glück in Liebe hast und auch ein bisschen Glück im Spiel, bist du ja dann irgendwann nicht mehr nur zu zweit, sondern eben...
auch zu dritt.
Das ist mein Lieblingslied.
Ich habe keine Yacht für 12 Personen. Ich habe auch keine Villa in Tessin. Ich möchte nicht an der Costa Brava wohnen, ich habe auch keinen Koffer in Berlin. Doch ich hab die goldigste Tochter. Radio, Radieschen,
Radio und Radieschen. Ist das geil, oder? Es geht nicht besser. Petar Radenkovic, ja, ist ein großartiger Typ.
Ja,
ich hoffe, es geht ihm gut in Belgrad, wo er jetzt mittlerweile wieder wohnt.
Er lebt wieder in Belgrad und ist echt eine Rampensau gewesen. Das
unfassbar.
Das muss man sagen. Der wusste schon, wie es. Also der hat dieses schauspielerische Talent, dieses Bühnentalent tatsächlich von seinem Vater oder aus der Familie quasi übertragen bekommen. Das ist schon wirklich großartig. Ich meine, war der erste Keeper, der wirklich auch für seine Ausflüge berüchtigt war. Ne?
Ja.
Der frühe Higita, wenn man so
will. Der war seiner Zeit voraus. Große Torhüter seiner Zeit haben ihn auch wirklich als Revoluzzer wahrgenommen. Mhm. Ich meine, man verbindet ihn mit Bini Radi, Bini König. Ich glaube, das wäre sehr naheliegend, das jetzt hier zu spielen. Das kennen, glaube ich, alle. Die anderen Lieder finde ich fast schon cooler.
Hat er 400.000 Platten von verkauft?
Ja, Bini Radi, Bini König. Der war da richtig, in den 60er, da wurde der am Samstagabend eingeladen und der war eine ganz große Nummer. Ich meine, jüngeren Menschen muss man sagen, dass 1860 München ein Fußballverein ist. Ja, also das ist ja ganz klar.
Damals
die waren
war
ja sogar
deutscher
mal
Meister.
Deutscher Meister.
Mit Max Merkel, ja.
Richtig, richtig. Pokalsieger auch 1964. Mhm. Petar Radenkovic. Und wenn man so das hört, finde ich, dann denkt man, boah, das ist ja echt ein lustiges Leben. Und wenn du guckst, wie sein Leben so war, es ist schon beeindruckend, dass der da hinkam, solche Lieder zu singen. Weil du kommst aus Belgrad, deine Eltern sind Musiker, wandern aus in die USA, kommen nicht zurück, weil der Zweite Weltkrieg beginnt.
Die waren auf Tournee, glaube ich, ne?
Die waren auf Tournee und blieben in den USA. Und Milan machte dann eine Karriere, die eben dann keine war. War eigentlich der bessere Musiker als Leather Boy, aber irgendwie ging seine Karriere ins Nichts hinein. Und Petar Radenkovic hatte definitiv dieses musikalische Erbe im Blut, aber war eben auch ein großartiger Torhüter. Wuchs bei seinen Großeltern auf, spielte für Roter Stern Belgrad, überwarf sich mit Funktionären, ging dann nach Deutschland, nahm eine einjährige Sperre in Kauf. Es ging über Wormatia Worms,
genau.
Durch wirklich die Provinz hin zu 1860 München. Ich glaube, Max Merkel ist auf den aufmerksam geworden.
Er war ja schon ein jugoslawischer Nationaltorhüter zu der Zeit. Ne?
56, also ich weiß nicht, also selbst Freaks haben das nicht, glaube ich, auf dem Schirm, dass Jugoslawien Silbermedaillengewinner in Melbourne war, im Finale natürlich gegen den großen Bruder, die Sowjetunion, verlor.
Ja.
Aber Petar Radenkovic war Silbermedaillengewinner und eigentlich für 58 auch der vorgesehene Mann für die Weltmeisterschaft. Ja. Aber dazu kam es dann nicht. Aber bezeichnerweise nach diesem verlorenen Finale gegen die UdSSR kam Lev Yashin,
der Löwe von Moskau.
Ist das eigentlich der allergrößte Torhüter, den es jemals gab?
Ja, es gibt viele, die das sagen, dass das der größte Torhüter aller Zeiten gewesen ist, der immer ganz in Schwarz gespielt hat und der auch zum Torhüter des Jahrhunderts gewählt worden ist von der FIFA. Also ich habe ihn selbst nie spielen sehen. Es gibt so Sammlungen von Paraden im Netz, aber die gibt es auch von Uwe Kamps. Also
sagst du als Gladbacher, Alter. Ich, übrigens, Uwe Kamps,
ja.
Ich lasse nichts.
Nein,
zu.
Ich auch nicht. Ich
ein großartiger Typ.
Das war doch
Typ.
Ganz wertfrei.
Ja, ja, absolut. Nein, also Lev Yashin nach diesem verlorenen Finale für Petar Radenkovic kam aber wohl ins Quartier der Jugoslawen und legte darauf Wert, dass seine Handschuhe an Petar Radenkovic überreicht werden.
Ja, weil man damals geschenkt. Einfach noch ohne Handschuh spielte.
Ja.
Und er hat später dann auch gesagt, der Petar Radenkovic, dass er quasi dieses Gefühl, Bälle mit den Handschuhen zu halten, also dieses Gefühl, Handschuhe an den Händen zu haben und dann die Bälle quasi aufzunehmen, ja. Dass er das nie wieder missen wollte und nie wieder ohne Handschuhe gespielt hat, nachdem er die von Lev Yashin geschenkt bekommen hatte.
Aber Petar Radenkovic, wirklich ein Revoluzer eigentlich in der Rolle, wie er es auf dem Platz interpretiert hat als Torhüter, aber bei ihm bleibt halt Bini Radi, Bini König hängen, aber ich finde, es ist eine Karriere, die verdient irgendwie ja, eigentlich erzählt zu werden an dieser Stelle, wenn wir über die letzten Männer sprechen.
Ja, er war ein positiv Bekloppter.
Und solche Menschen liebe ich. Auch einen, den ich jetzt mitgebracht habe.
Ja.
Über den Franz Beckenbauer 1990 vor der WM sagte, ich muss mal in meinen Unterlagen gucken. Ich habe natürlich jetzt mal Karteikarten mitgebracht, ja. Nicht wie
zum
sonst
ersten irgendwie. Mal.
Ja, sonst am Frühstückstisch irgendwie, ja. Ist das eher so ein Zettelwust?
Naja, Franz, das ist ein Zettel.
Beckenbauer.
Das ist kein Zettel.
Franz Beckenbauer.
Zettelwust.
Ich sag gleich, dass wir uns eben hinter der Bühne umarmt haben, Burkhard.
Ja, aber ganz kurz.
Es war nur kurz. Und es war, ehrlich
ich musste
gesagt,
das machen. Du hast gesagt, ich will dich umarmen.
Und ich weiß, dass Juliane eine starke Frau ist.
Ja.
Beckenbauer sagte über René Higita, das ist der Torhüter der Zukunft. Der hatte kurz vor der WM 1990, ich meine, ne, Kolumbien, René Higita, der Verrückte, Scorpion Kick, es sind ja auch Menschen, die Jogo Bonito hören, die gar keine Ahnung haben, aber er hat ein Freundschaftsspiel gehabt 1995 gegen England im Wembley Stadion. Das Spiel ging 0-0 aus, das muss man sich mal vorstellen. Ein Schuss kommt halb hoch aufs Tor und das war René Higita zu trivial, das Ding dann zu fangen. Was macht er? Er springt nach vorne, stemmt sich auf die Hände und mit seinem gesamten Körper formt er im Prinzip einen stechenden Skorpion und mit seinen Hacken schlägt er den Ball wieder nach vorne und er trifft auch noch. Ja?
Muss ich korrigieren an dieser Stelle.
Wieso?
Es waren die Sohlen.
Es waren die Sohlen.
Es waren nicht die Hacken. Entschuldige bitte.
Nee, es war ein Freundschaftsspiel bei der, in Wembley.
Ja, das stimmt.
René Higita mit seinem Scorpion Kick. Und er galt bis zur WM 1990 als Torhüter der Zukunft, Arrigo Sacchi.
Also wer den nicht vor Augen hat, Sven, man muss sich ja vorstellen, auch wie der aussieht. Das war ja, man muss sagen, da kommt eigentlich der Begriff Lockenpony.
Das war wie ein LSD-Rausch eigentlich.
Das Aussehen.
Ja, das Aussehen von ihm war irre.
Der hatte schwarze... So fransige Locken,
also
so wie.
Hier Dauerwelle, da Dreadlocks, alles irgendwie. Die Frisur war der Hammer.
Ja, absolut. Aber da hatten ja viele Kolumbianer, hatten ja so explodierte Frisuren, ne?
Ja.
Also Carlos Valderrama war ja auch einfach, wie er aussah. Ne?
Aber dieser René Higita galt als wirklich heißer Scheiß, wurde auch zu Südamerikas Torhüter des Jahres gewählt, war auch in der Wahl zum Fußballer des Jahres in Südamerika. Wo Bebeto gewählt wurde, kam er auf Platz 3. Also er war ganz heißer Scheiß. Arrigo Sacchi, der den Weltpokal gewonnen hatte, gegen eben die Mannschaft von René Higita, das war Athletic Medellin, gegen den AC Mailand hatten sie nach Verlängerung 0-1 verloren. Aber Arrigo Sacchi sagte... dass dieser Mann einfach ein Supermann ist. So, und jetzt fahren wir...
Der schoss auch übrigens viele Tore, ne? Er hat mehr als 50 Tore geschossen in seiner Karriere.
Ja, das war ja charakteristisch. Er hat ja immer den Ball geschnappt und ist einfach nach vorne und ihn interessierte Absicherung überhaupt nicht. Und ja, er war seiner Zeit dahingehend voraus, dass er der mitspielende Torhüter war, bis zu einem Achtelfinale, in dem er natürlich kolumbianische Reporter zur Verzweiflung brachte. Denn es kam Roger Milá und stibitzte ihm den Ball ab. Es stand schon 0-1 aus Sicht der Kolumbianer in diesem Achtelfinale. Und dann erzielte er das 2-0. Und selbst wenn man irgendwie das nicht versteht, man weiß, was sie sagen.
Higita se está quedando con la pelota. Es un libero excepcional. La pelota sale a la punta izquierda de la ángulo con Antonio Perea para Higita. No, Higita, no, 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 Higita, no, 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 no,
bist du der Name? Ja gut, ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange die noch gelebt haben, die Jungs, ja. Aber sie waren verzweifelt und Kolumbien war raus.
Ja, der Higita hat ja dann auch später mal in so einem Entführungsfall in Kolumbien hat er ja auch ganz, er hat einfach ein so einen Botendienst, glaube ich, erledigt, um diesen Entführungsfall zu einem glimpflichen Ende zu bringen.
Er hat es dem Staatsanwalt auch so erklärt.
Ja, und
gesagt, wenn
dafür
ich das nicht gemacht
worden.
Hätte, wäre
ja,
genau. Die tot.
Ja. Ja. Ist dann aber dafür eingesperrt worden.
Für 6 Monate.
Und die Leute gingen dafür aber auf die Straße, haben protestiert, dass er wieder frei kam. Und er kam dann auch wieder frei. Kurze Zeit später hat das kolumbianische Fernsehen mal eine Dokumentation über ihn gedreht. Und die war so geil. Es ist auch wirklich in so einem nicht guten Viertel von Medellin hat er damals gelebt. Und in dieser Dokumentation fuhr ein Motorrad und fuhr, das habe ich noch nie gesehen vorher, der fuhr mit dem Motorrad in seine Wohnung rein.
Ja, kannst du machen.
Durch den Flur ins Wohnzimmer stellte das Motorrad neben den Fernsehsessel und guckte Fernsehen.
Ja, René Gita. Ja, absolut. Großartiger Typ, der bis zu dieser WM bei europäischen Spitzenvereinen gehandelt wurde.
Danach nicht mehr.
Dann, er ging dann noch nach Valladolid, aber nur für ein halbes Jahr und wurde dann direkt wieder zurücktransferiert und das große Geld blieb aus. Der war sogar bei Werder Bremen auf dem Zettel. Stell dir das mal vor.
Bei Werder?
Mit Otto Rehagel. Mit Otto Rehagel.
Oh, ja,
das wäre eine geile Mischung gewesen. René Higuita, ich finde, wenn wir über die letzten Männer sprechen, können wir an ihm einfach nicht vorbei. Deswegen habe ich ihn mitgebracht.
Der ist ja auch ein paar Mal aufgefallen, weil er doch auch einfach ab und zu ein bisschen Drogen gebraucht hat. Ne? Der hat die eine oder andere positive Kokainprobe.
Ja, Pablo Escobar hat er auch mal besucht in diesem Privatknast, den Escobar selber bauen durfte und so. Da fuhr der mal hin, hat mit dem Fußball gespielt und so. In Kolumbien verschwimmen die Grenzen da. Das muss man einfach mal sagen. El Loco war eben irgendwie vielleicht im richtigen Land zu Hause. Das muss man vielleicht auch sagen. Ja? Er gehörte zu Kolumbien und hat die Geschichte der Torhüter bereichert, würde ich sagen, lieber Burkhard.
Im richtigen Land zu Hause war ist zweifellos auch Sepp Maier. Ja, das ist ja der überragende Torhüter der späten 60er und 70er Jahre in Deutschland.
Übrigens muss ich mit dem Whisky aufpassen, der knallt echt. Also ja, sonst kann ich jetzt anfangen zu leiden. Also ich stell den mal, ich pack den mal an der Seite. Ich schütt mal deinen, du willst den nicht mehr haben?
Nein.
Nee, okay, das ist irgendwie... Ey, der ist teuer, Leute. Wirklich, aus Japan kommt der. Ist ein Parfümfläschchen hier. Ja.
Also der Sepp Maier, ne? Der schmeckt. Wenn du an Sepp Maier denkst, Sven. Schaffst du das noch oder ist das jetzt schon zu spät, die Frage?
Whisky, por favor. Sepp Maier, ich bin
was
da.
Was ist das erste Bild, die erste Assoziation, die du mit Sepp Maier hast?
Enten fangen, oder?
Ehrlich?
Ja, also dieses Ding, oder waren Enten, ne? Oder?
Es war eine Ente,
das Bild,
im Strafraum.
Man hat immer ein Bild. Bei Franz Beckmore ist die Schlinge irgendwie 1970 irgendwie, ne? Sepp Maier, Enten fangen.
Sepp Maier galt ja in den 70ern auch so echt als Spaßvogel. Der war eigentlich gar nicht lustig, aber... Der brauchte
ist deine Behauptung.
Das bin ich ganz sicher, dass der nicht lustig war. Der hat einfach in die Zeit reingepasst. Aber aus heutiger Sicht
Zeit ist Zeit für den ersten Shitstorm bei Jogo Bonito.
Findest du?
Ja.
Nein, also Sepp Maier, er galt als Spaßvogel und als Sänger.
Ach so.
Und ich glaube, ich kann beides widerlegen. Also er war nicht lustig und singen konnte er auch nicht.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Damals ist mit seinem Kahn auf dem Rhein ein Fischer gefahren, der hat brav sein Schiff vergängt und hat nur ans Fischen denkt. Da hört er's auf einmal singen, so schön und wunderbar.
Jetzt bist du wieder bei Peter Thiel, glaube ich.
Aber es wirkt. Musst du mal nachnippen.
Ja.
Geht Sepp weiter Maier, oder war es das jetzt?
Kannst das jetzt wegmachen?
Ich verstehe nicht, was der da macht, ehrlich gesagt.
Ich verstehe es auch
nicht. Besingt als Bayer die Lorelei. Ich bringe das geografisch
nicht
zusammen.
Das heißt ja auch die bayerische Lorelei.
Ja, aber die Geschichte spielt dann trotzdem
ist
am Rhein.
Ist doch scheißegal.
Nee, nicht.
Jetzt sei,
hier
doch,
nicht.
Jetzt sei doch nicht so pedant. Du bist doch sonst auch nicht pedantisch. Und willst nicht. Willst die Dinge doch gar nicht so tief verstehen.
Nein, absolut nicht. Nein. Ich gleite einfach so durch. Sepp Maier.
Übrigens hat Sepp Maier aber auch mal in einem Interview, das fand ich super, du weißt ja, ich bin ja der ich werde irgendwann ja den Konfetti, wenn ich noch eine Lebensaufgabe habe, werde ich irgendwann alle Konfettikanonen, die am Saisonende irgendwo abgeschossen werden, wenn irgendwelche Mannschaften ausgezeichnet werden, werde ich zerstören.
Das wäre vielleicht für die allerletzte Folge der Avengers.
Das ist mein
dass die Avengers mein Sabotagevorhaben und boom ins Weltall.
Das wird mein Sabotagevorhaben. Und 1974, als Deutschland ja mit Sepp Maier im Tor in München Weltmeister wurde, hochverdient gegen die Niederlande. Ja, was? Also mit mit Sepp Maier im Tor.
Moment, das Lachen verrät, dass ihr denkt, dass es nicht so war. Das ist aber sehr unpatriotisch, ja, muss ich sagen. Auch. Ja?
So,
ja.
Und Sepp Maier hat dann später aber mal beschrieben, wie dieses, weil da werden ja immer dieselben Fotos mittlerweile gemacht, ne? Die liegen dann davor und dann kommt irgend so ein riesengroßes Scheißplakat, was da hingestellt wird, der Champions League-Sieger 2022 Real Madrid, und dann Konfettikanone und alle sind auf dem Foto und außer sich vor Freude. Und 1974 war das aber ganz anders. Es gibt dieses wirklich großartige Foto, wo die irgendwo im Stadion, du weißt nicht, wo die sitzen, diese Mannschaft, das wirkt wirklich wie so, wie einfach so hingeschmissen, und ist eines der großen, das ist wie so ein Wimmelbuch-Foto, dieses Foto tatsächlich. Und Sepp Maier hat das mal so treffend und köstlich beschrieben, das ist für mich ein einziger Beleg dafür, dass wir wegkommen müssen von der Konfettikanone.
Aber wenn Sie das mal anschauen, das ist Endspiel als Meisterschaftsfoto. Wenn Sie das heute sehen, was da für ein Aufwand getrieben wird, ja, mit den Fotos, mit Luftschlangen schießen und Feuerwerk nach dem Spiel. Wir haben uns einfach da unten da hingesetzt und haben geschrien, komm her, wir machen schnell ein Mannschaftsfoto. Und da sind nicht einmal alle komplett drauf. Da sind nicht einmal die 22 Spieler drauf. Da sind nur die, heute gerade da waren, die haben sich schnell hingesetzt und da schön mit dem Pokal. Der Bohnhof schaut zurück, ich wink dahin, er winkt dahin. Der Heinz Flohe, der hat nur seinen Sonntagsanzug an. Das war halt früher so ganz zwanglos einfach.
Das ist irre. Ich meine, ich denke da immer wieder an die Brasilianer, als sie 62 Weltmeister wurden und auf einer Holzkiste den Pokal überreicht bekamen. Ja, oder irgendwo oder auf dem Platz so eine Holzkiste hingestellt, einer stieg drauf, ja, hier ist der Pokal, bitte, ihr seid's, wunderbar.
Ja, ja, oder 1950, ne, nach dem Spiel Brasilien gegen Uruguay, als der FIFA-Präsident Jules Rimet auf den Platz kam und dann irgendwie so ganz verstohlen in Uruguay den Pokal rüberschob.
Hatte vielleicht auch, ehrlich gesagt, mit dem Rahmen da im Stadion und dem Verlierer Brasilien zu tun.
Übrigens ist ja der Maier Sepp später noch Bundestorwarttrainer gewesen. Er hat ja quasi diese Position des BTT mitgegründet und war dann aber eigentlich der KTT, der Kahn-Torwarttrainer, die ganze Zeit über. Und als dann der Cleansee kam, war der Maier schnell arbeitslos. Was übrigens Anke Engelke zu einem wirklich großartigen Satz hat hinreißen lassen. Sie hat nämlich gesagt, das ist doch ganz praktisch für den Sepp Maier, denn da braucht er sich nicht umzuziehen. Da kann er im Trainingsanzug aufs Arbeitsamt.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Burkhard, Sepp Maier. Nein, er war ein großer. Er war ein großer, ich fand auch die Szene, wo er beim Elfmeterschießen sich irgendwie vom Schützen wegdreht und kurz bevor der schießt, erst umdreht. Er dachte, das sei eine geniale Idee, aber ich glaube, er hat eine verheerende Statistik bei gehaltenen Elfmetern. Das waren, zumindest mal innovative Ideen. Du als Archivar hast Mails mitgebracht. Ich habe eine, die ich gerne vorlesen will und ich fühle mich ein weiteres Mal examiniert, von Christian Kallas. Er schreibt eine Quizfrage. Die letzten Männer, auch ein toller Podcast, also das ist der, den wir jetzt gerade aufzeichnen, also da geht er so ein bisschen haben wir Kredit bei ihm. Da freue ich mich sehr drauf, vor allem dann, wenn die Geschichte von Zamora, dem Spanier, erzählt wird, den Italiener ja 34 so übel zusammengetreten haben, oder auch Heiner Stuhlfaut. Hier noch eine Frage, die du Sven, das ist eine Mail für dich, die du Sven stellen kannst. Wer ist der deutsche Nationaltorwart mit mindestens 10 Länderspielen und dem höchsten Gegentorschnitt? Es ist Adolf Werner. Weißt du, ist geil, ich habe die richtigen Unterlagen. Ja. Adolf Werner, der spielte von 1902 bis 1923 für Holstein Kiel, natürlich. Und auch für den SC Viktoria Hamburg. Schöne Grüße hier von Christian, herzlichen Dank für diese Mail.
Man nannte den übrigens Atsch Werner und er hat in 13 Länderspielen 35 Gegentore gekriegt.
Das ist viel.
Das ist sehr viel.
Das ist viel. Also das ist krass.
Ja. Ich hatte...
Also der Schwolo des frühen 20. Jahrhunderts, oder
du kommst
was?
Immer wieder zurück zu Schalke. Er ist das.
Oh, er hat wieder
einen Blick. Weißt du, und er tut immer so, als ob das Herz auch schon blau-weiß ist. Es ist einfach Blödsinn.
Nein. Ich habe ein großes blau-weißes Herz. Das weiß so? Oder königsblaues Herz.
Weil du so ein Doppelherz hast, ne?
Nein, ich weiß aber, dass Schalker so auch... Schalker müssen Masochisten sein und sie brauchen das hin und wieder. So, oder? Ja, es ist so.
Ich habe auch noch eine. Und zwar von Björn Wespe aus Björn Zürich. Wespe. Und wir haben ja die letzte Folge gemacht über Top Schwitz. Und der Björn Wespe ist glühender Anhänger des FC Zürich. Und er war natürlich höchst gespannt, was wir über Top Schwitz, über seinen Verein rausfinden, auch über Juan Gamper, der den FC Barcelona mitgegründet hatte. Und da hatten wir ja in der letzten Folge erzählt, dass Juan Gamper die Farben auch mitgebracht hatte, nämlich das Blau und das Rot vom FC Basel. Und da hat der Björn aber heftig protestiert, weil der FC Zürich und der FC Basel natürlich nicht miteinander gehen, dass das irgendwie so eine Geschichte ist, die sich gehalten hätte. Und wir schrieben hin und her und ich habe versucht, ihn ein bisschen zu beschwichtigen. Und er blieb aber bei seinem. Und dann hat er den Podcast irgendwann zu Ende gehört und schrieb dann Folgendes. Das fand ich total toll. Lieber Sven, lieber Burkhard, ein toller Podcast, fantastisch und so viel FC Zürich. Lasst euch unbedingt nicht von allfälligen Betonungskorrekturen in die Irre führen. Denn eines ist klar, unser Hochdeutsch ist alles andere als fehlerfrei. Kostprobe gefällig. Schweizer werden im Hochdeutsch immer vom Morgenessen und Nachtessen sprechen. Und sie werden sagen, ich habe kalt. Nicht, ich friere. Ich habe kalt. Die Schweizer halt, ne? Also, eure Recherchen waren 1A und ich habe vieles gelernt. Alles tipptopp. Ich finde die Idee eines Stadion-Podcasts übrigens sehr gut. Hierzu ein kleines Schmankerl von Berner Wankdorf. Als Robbie Williams dort mit seiner Kapelle aufgeschlagen ist, meinte er zum Publikum, Guys, is it true that the young boys are playing in the Wankdorf? Serious? Also, das war die Geschichte von Björn. Übrigens Stiftungsmitglied im Vereinsmuseum des FC Zürich. Also, der hat wirklich ganz genau nachgeschaut, was wir gemacht haben.
Leichte Jogo-Asche auf sein Haupt.
Naja, wir haben ja gesagt,
dass... Duldete das, was wir tatsächlich über sein Land gesagt haben.
Ja, und wir hatten ja gesagt, dass diese Farben auch, also als Beleg haben wir ja angeführt, dass Juan Gamper so eine Mütze auf hatte, so eine rot-blaue Mütze, die er aus Basel mitgebracht hat, die er in seinen ersten Jahren beim FC Barcelona auch getragen hat als Spieler. Und da hat er gesagt, das hätte er nicht gewusst.
Ach.
Und da hat er was dazugelernt. Das fand ich toll.
Absolut, absolut. Mein lieber Burkhard, ich glaube, wir haben ja tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, wir haben das hier, wir sind, glaube ich, auch zeitlich, ist okay. Leute, euch geht's gut? Meldet euch, ja? Moment. Wir machen das nochmal, den Schalke-Style.
Leute, geht's euch gut?
Yeah. So, alles klar. Burkhard, wir haben fast Halbzeit, wenn ich so unseren Plan hier sehe. Ich sehe Tagesordnungspunkt 12, der schöne Rudi Teil 2.
Ja.
Der Rudi schöne Hiebig. Rudi Teil 2, Österreich.
Ja, Österreich, ne? Und der hat also dann auch versucht, natürlich Geld zu verdienen als Profitorwart, der Rudi Hieden. Und hat es versucht bei Arsenal London, die wollten ihn noch unbedingt haben, aber er hat keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen in England. Die englische Spielergewerkschaft hat sich dagegen gesträubt, dass einer der besten Vereine in England einen Österreicher ins Tor stellt. Und die haben also alle Hebel in Bewegung gesetzt. Das heißt, er durfte immer nur für 3 Tage auf der Insel sein und musste dann wieder zurück. Das heißt, er war die ganze Zeit auf dem Boot hin und her unterwegs zwischen Calais und Dover. Und immer wenn die Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war, musste er mit dem Training aufhören und wieder zurück. Angeblich ist er 40 Mal hin und her gefahren mit dem Schiff.
40?
40 Mal. Und ist dann aber später nach Paris gegangen. Das war dann irgendwie ein bisschen unkomplizierter und hat sich in Paris auch sehr wohl gefühlt. Ne? Der schöne Rudi kam auch bei den französischen Frauen ganz gut an und hat dann da auch wieder eine Bäckerei aufgemacht natürlich. Übrigens habe ich mal überlegt, Sven, wenn ich mal irgendwann auch nichts mehr mit meinem Leben anzufangen weiß, ich glaube, ich werde auch Bäcker. Und weißt du, wo ich eine Bäckerei aufmachen würde? In St. Pauli auf der Reeperbahn.
Hupe, was
weil
denn? Warum?
Weil ich hätte schon einen Titel für die Bäckerei, tatsächlich.
Das kann jetzt schlimm werden, ja?
Brotaufstrich.
Habt ihr es verstanden?
Ihr den?
Brotaufstrich. 10 Applaus! Oder für Burkhard Brotauf.
Muss der man kommt das hier nicht an, ne? Der zieht gar nicht.
Ich fand den auch ziemlich, es war ein Freezer. Ja. Die Gegenleitung.
Du fandst den auch scheiße?
Naja, Burkhard. Also Slow Clap? Okay, wir machen einen Slow Clap.
Slow Clap.
Okay, jetzt also. Ey, mach mal den Witz. Und dann dachte ich so,
Also auf jeden Fall ist er dann in Paris.
Wie würdest du die Bäckerei nennen?
Ist er in Paris gewesen, der Rudi Hieden?
Nein, wie würdest du die Bäckerei nennen?
Jetzt, hör doch mal auf.
Brotaufstrich.
Ich fand den super.
Das ist ein brutaler Applaus.
Ich finde den noch gut.
Okay, wir sind in Paris. Ja. Okay.
Paris. Hattest du nicht vor der Aufzeichnung gesagt, Burkhard, heute sind wir ganz freundlich?
Wir sind total lieb. Ja, wir sind lieb. Also in Paris sind wir.
Mhm. Freundchen, noch ein Fehler. Und du weißt, ich werde ihn finden.
Ich fand den ehrlich gesagt gut. Das ist das Schlimme. Ich fand ihn gut. Okay.
Also Rudi Hieden war dann in Paris und hat sich da sehr wohl gefühlt und ist dann tatsächlich auch so weit gegangen, dass er die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Und zwar, das ist jetzt wichtig zu wissen, und zwar bevor Hitler Österreich einverleibt hat, 1938, ist er also schon französischer Staatsbürger geworden und ist dann auch in die französische Armee gekommen, auch in die französische Fußballnationalmannschaft, hat für die also auch Länderspiele tatsächlich gespielt. Das ging damals.
Wie ging das denn dann?
Keine Ahnung, es war auf jeden Fall, er hat 3 Länderspiele gemacht für Frankreich und hieß auch nicht mehr Rudi, sondern Rodolphe Hieden. Und dann begann ja der Krieg und er musste dann mit der französischen Armee quasi gegen die Deutschen und gegen die Österreicher, die nach Frankreich einmarschierten, kämpfen, wurde gefangen genommen. Und die Gestapo hat natürlich ziemlich schnell rausgefunden, dass er eigentlich österreichische Wurzeln hatte und vermutete, dass er sowas wie ein Vaterlandsverräter war, Rudi Hien. Kam ins Gestapo-Gefängnis, erst nach Trier, dann hier nach Köln, übrigens ins selbe Gefängnis, wo auch Konrad Adenauer saß. Mhm. Und das dauerte über ein Jahr, bis man dann festgestellt hatte, dass er schon die französische Staatsbürgerschaft vorher angenommen hatte, bevor Österreich und das Deutsche Reich quasi eine gemeinsame Nation bilden wollten. Und wurde dann freigelassen, ging zurück nach Paris, überstand irgendwie den Krieg und hatte danach aber im Prinzip nichts mehr. Und musste dann irgendwie sich über Wasser halten, wurde dann Trainer und ging dann auch in den Zirkus. Mhm. Ging in den Zirkus Renz. Und trat dort als Torhüter auf und man konnte gegen den schönen Rudi Elfmeter schießen. Und das war damals eine ganz große Attraktion, gegen Rudi Hieden, den ehemaligen Torhüter des Wunderteams, im Zirkuszelt der Familie Renz Elfmeter zu schießen. Und so hat er sich dann nach dem Krieg tatsächlich über Wasser gehalten.
Wie fand er das selber?
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Steht in dem Buch nicht drin. Aber das fand ich, ist so eine Episode, boah, wo du denkst,
krass,
das geht dir jetzt ganz schön bergab. Und das ging auch dann so weiter. Dann ist er nach Italien gegangen und hat in Italien ein paar Vereine trainiert, in der ersten, zweiten und dritten Liga, wurde aber immer kranker, hat einfach sehr viel geraucht und hat nicht gesund gelebt und hat dann einfach Ende der 60er Jahre musste ihm ein Bein amputiert werden. Und er ist dann immer in so ein Sichtum reingerutscht und wollte zurück nach Österreich, weil er in Italien und in Frankreich keine Versorgung bekam und ist dann nach Österreich zurück und wollte dann da irgendwie in die Rentenkasse rein, dass irgendjemand auch seine ganzen Krankengeschichten bezahlen kann. Und das hat dann so auf dem letzten Drücker auch noch geklappt, aber er ist dann völlig vereinsamt und verarmt, sehr früh, er ist keine 70 Jahre alt geworden, gestorben. Rudi, der schöne Rudi.
Traurige Geschichte, ja. Wirklich traurige Geschichte. Ja, ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Zettel. Danke, dass du dir erzählt hast. Wie macht man jetzt weiter? An der Stelle, wo man sagt, oh Mann, ey, vielleicht so, oder?
Das klingt vielversprechend.
Er denkt jetzt, hier sitzt ein Schalke-Fan im Publikum und er denkt, ich mach das irgendwie extra, um ihn zu quälen.
Ja, machst du auch.
Weißt du, wer das ist?
Ja, sicher ist das so.
Nein, er sagt nicht so.
Ja.
Das ist Norbert Niebuhr.
Hast du ihn erkannt?
Norbert Niebuhr.
Norbert Niebuhr in den 70er Jahren, einfach ein sehr, sehr gut aussehender und sehr, sehr guter Torhüter von Schalke 04, auch immer im Dunstkreis der Nationalmannschaft gewesen. Ne, aber nie eine Chance gehabt, irgendwie an Sepp Maier vorbeizukommen.
Von Sepp Maier, ja, 74.
Das stimmt.
Er war Pokalsieger, Vizemeister in der goldenen Generation der Schalker. Und er wusste tatsächlich, dass er gut aussieht. Es gab die Niebuhr-Rolle. Ja, also die Parade, wo man den Ball hat. Tim Wiese hat das ja auch versucht in der Champions League. Ging schief, da hat er den Ball verloren und dann sind sie rausgeflogen. Niebuhr konnte das, die Niebuhr-Rolle. Also die Parade, ja, wo man so spektakulär ein paar Mal sich rollt. Und er hat auch gesagt, er hatte so eine Sprungkraft wie ein Panther, dass er mit der Hüfte so hoch springen kann, dass er die Latte berührt. Also so
mit der Hüfte an die
Latte. Mit der Hüfte an die Latte.
Das ist so eine Lüge.
Ja, der hat an alles geglaubt. Der wollte ja eigentlich, der hat auch eine Ausbildung als Trap-Rennfahrer.
Also, ja, das musst du ja machen. Ne,
an der Galopprennbahn. Also ihr studierst ja im Prinzip am Totalisator in Gelsenkirchen, das normalerweise so in den 70ern. Und er wusste, dass er ziemlich geil aussieht. Thema bei Norbert Niebuhr waren immer die Frauen, sein Äußeres. Ja. Es gab ja auch, ach, er beschreibt es am besten selbst.
In den Medien war ich viel präsent. Ich habe immer ausgeflippte Klamotten angehabt. Dann wurden halt eben Dauerwellen gemacht. Das war damals ja Mode. Lange Koteletten. Ja, da war das halt eben so. Wie Beckham etc. etc. Man hat mir nachgesagt, ich wäre ein Frauenheld gewesen. Habe auch sehr viele Frauen gehabt. Und das passte dann alles im Klischee von den Leuten. Ne? Aber trotzdem habe ich meine Leistung behalten. Das war das Entscheidende.
Man hat mir gesagt, nicht sein Freund. Ja, ich hatte auch viele. Nee, hatte das ist Norbert Niebuhr. Also das sind irgendwie Jungs, die, ich kann sie, also was heißt verstehen, aber also das war auf jeden Fall Norbert Niebuhr. Der einen Moment, auf den will ich dann schon zu sprechen kommen, mein lieber Burkhard, hatte. Ja. Aber ich habe noch einen Song von ihm. Ja, den.
Ich trage die Eins auf meinem Trikot.
Das kennst du aber, ne? Oder? Das kennst du auch nicht.
Nur zwischen den Pfosten.
Schalker Fortbildungsveranstaltung hier.
Ja. Bin ich richtig froh. Der Jubel der Fans.
Du musst es bis zum Refrain aushalten.
Ist jetzt, für mich wie Musik. Von Ralf Siegel, glaube ich, geschrieben.
Ja?
Ich glaube ja. Jetzt kommt's gleich. Es geht um 44 Beine, wollen nur das eine.
Ein bisschen Asido auch.
Es wird ein bisschen Roland Kaiser-mäßig.
44 Beine kämpfen um die Kleine, jeder Kugel auf dem Fußballfeld.
Ist das geil? Ja, oder? Herr Norbert Nickbur, Mann ey! Norbert Nickbur! Und jetzt komme ich zu der Geschichte. Also war ein großer, ja, Skandal befreit übrigens. Der war beim Schalker Skandalspiel gegen Bielefeld, war er nicht da. Erzähl du, also der war verletzt.
Das Spiel, das nachher wirklich, über das am meisten gesprochen wurde, war ja dieses verlorene und verschaukelte Spiel bei Arminia Bielefeld, das Bielefeld dann mit 1-0 gewann. Gerd Rockensack damals der Torschütze.
Deine Frau hat gesagt, wir müssen auch Leute mit reinnehmen und erklären, die überhaupt keine Ahnung haben. Es gab den einen großen Bundesliga-Skandal. Stimmt
ja.
Das? Ja, ne? Doch, du hast
stimmt gesagt,
du
das, Juliane? Stimmt, ja.
Allen erklären, ne?
Das Gender.
Das weißt du? Ja, okay, das weiß sie. Okay, dann kannst du weitermachen. Gut. Ja. Ja.
Ja, ich mache jetzt weiter.
Ja.
So 71, Abstiegskampf, keiner wollte runter, es gab die zweite Liga noch nicht, wer abgestiegen ist damals, musste quasi um die Existenz fürchten als Bundesliga-Verein, natürlich alle in großer Sorge und Not und Spiele wurden verschoben und Schalke wurde natürlich auch gefragt, ob die Interesse hätten. Ja, weil Geld brauchten die ja immer auf Schalke. Und die hatten dann Interesse, das Spiel gegen Bielefeld unter anderem zu verschaukeln. Und da war der Norbert Nickbur aber nicht dabei. Mhm. Und für den spielte der Dieter Bodensky im Tor.
Ja.
Und der Dieter Bodensky, und das war das Ungeschickte an der Nummer, der Dieter Bodensky als Torhüter von Schalke 04 war der Einzige, der nicht eingeweiht war. Und er hielt wie der Teufel. Und dann versuchten diese Bielefelder Tore zu schießen noch und er hielt. Was das? Also das war unfassbar.
Macht Arme.
Man muss sagen, das war das Spiel seines Lebens. Sie schafften es dann irgendwie, spät dieses eine Tor zu schießen. Die kriegten ihr Geld, jeder irgendwie so um die 2000 Mark. Dieter Bodensky übrigens auch, obwohl er gar nichts davon wusste. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass Dieter Bodensky dann danach einen Vertrag bei Arminia Bielefeld unterschrieben hat, weil die den so toll fanden. Ja, so war's, Sven.
Yes. Ja, mal, das ist echt.
Das war aber so.
Ja, es ist auf jeden Fall so. Und es gibt noch diese eine Geschichte rund um Norbert Nickbur. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, mit was für einer Kapelle der da gespielt hat. Am 4. Spieltag, am 14. September 1974 vor 30.000 Zuschauern an der Kastropper Straße. Ich selbst war 2,5 Jahre alt. Klar, Norbert Nickbur im Kasten.
Also Bochum jetzt, ne?
In Bochum, die Schalker Mannschaft. Ich lese mal ein paar Namen vor, die da tatsächlich auf dem Platz waren. Das ist unfassbar. Erwin Kremers, Klaus Fischer, Rüdiger Abramczyk. Dann haben wir Hannes Bongartz, Rolf Rüssmann, Klaus Fichtel. Ey, was ist das für eine Mannschaft, Burkhardt? Ja? Unfassbar. Es stand zur Pause 1:1, kurz vor dem Pausenpfiff hat sich Norbert Nickbur am Sprunggelenk so ein bisschen verletzt, sollte dann bei den Physios behandelt werden. Ich habe mir das erklären lassen, in Bochum gibt es auch 3 Behandlungsräume, also Kabine, Physiobereich und noch einen anderen Raum. Und dann war Halbzeit und dann ging es wieder zurück auf den Platz und der Physio hatte gesagt, Norbert, komm, wir holen dich dann ab, wenn wir irgendwie wieder raufgehen und dann geht es halt weiter. War aber nicht so. Also alle gingen zum Platz und Norbert Nickbur hat es dann so erlebt.
Wir holen dich dann. Und irgendwann habe ich so innerliche Unruhe gehabt, gemerkt, Mensch, da kann irgendwas nicht sein. Die haben dich vergessen. Wollte das aber nicht glauben und bin dann in der zweiten Kabine rein. Da war auch keiner. Und ich dann raus in Panik und bin dann auf dem Hauptflur. Und dann kam mir ein Eisverkäufer entgegen und guckte mich an und sagte, du musst ja aber beeilen, die spielen schon.
Ist das geil? Ja, und dann ist er weiter am Eisverkäufer vorbei zu einem Polizisten, der wusste, das ist der Nickbur, aber der war Bochum-Fan, hat ihn erstmal nicht vorbeigelassen.
Nee.
Ja? Ja, sicher.
Hätte ich mich reingelassen.
Ja, klar. Ja, sicher. Und dann hat er an einem Fan gesagt, ey, das ist doch der Nickbur, der muss auf den Platz.
Ja.
Und die spielten halt weiter, es stand 1:1.
Und Schalke spielte ohne Torwart.
Schalke spielte ohne Torwart, da waren nur 10 auf dem Platz. Und ja, was denn?
Das ist echt Schalke, ne?
Ja, aber jetzt kommt's.
Vielleicht
ja
dann, ist das auch eine Lösung für euch,
so
ohne Torwart.
Besser als so.
Ja. Es gibt dieses wunderbare Bild, er kommt mit einem bandagierten Knie, googelt das mal, es ist so köstlich, und er rennt mit seinen Koteletten ja, über den Platz an der Kastropper Straße hin zu seinem Tor. Und nach dem Spiel, ich meine, Bochum gewann, als er dann im Kasten war, trotzdem. Ja, aber die hatten eben kein Tor geschossen in den ersten, ich glaube, 5 Minuten ohne Schalker Torhüter. Und Atta Lamek, Bochumer Spieler. Atta, der
Legende.
Name. Legende Atta wegen Scheuermittel, weil der immer, der hieß, weißt du, wie der eigentlich hieß, wirklich? Ja, das ist mal ein Quiz, ey.
Das ist jetzt.
Burkhard, wusstest du eigentlich? Nee, Michael.
Michael Lameck.
Michael genau. Lameck.
So, Alter, jetzt hast du mich aber echt erwischt.
Ja, einmal wollte ich dich Wolle nehmen. Ja. Atta Lameck sagte nach dem Spiel, 5 Minuten ohne Torhüter Schalke. Alter, hätten wir das gewusst. Ist das geil? Ey, Leute, es geht nicht besser. Es sagt mir so viel übers Leben aus. Es bringt mir auch was, weil ich denke, mein ganzes Leben ist ja so. Ja, ja, da war Fußball noch eine Metapher für so vieles.
Ja.
Hätten wir das gewusst, Alter?
Ich habe eine Mail gekriegt, oder wir haben eine Mail gekriegt, Sven, die mich sehr an mein eigenes Leben erinnert hat. Wir sind ja auch beide Familienväter. Und es gibt da eine Geschichte, die erzählt wird von Steffen aus Bremen über sich und seinen Sohn Joscha. Und ich habe ihn gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Sein Sohn ist mittlerweile 14 und sein Sohn ist großer Anhänger von Werder Bremen. Und 2013, also vor 9 Jahren, als sein Sohn noch sehr klein war, und ich in der Schule war, da haben sie in der Rückrunde gegen Bayern München gespielt. Und dann wurde auf den Wunsch von Joscha hin das Spiel nicht wie üblich im Radio gehört am Samstagnachmittag, sondern sie haben was anderes gemacht und haben dann, wir essen Pizza und so weiter, und haben die Sportschau sein lassen, wussten die Sportschau, das kommt ganz am Ende in der Sportschau. So, und dann, wir kannten also alle das Ergebnis nicht. Es ist das letzte Spiel in der Sportschau und wir sehen, wie Bremen ein Tor nach dem anderen kassiert und einfach total beschissen spielt. Das Spiel ging 6-1 aus, also die Bayern gewannen es 6-1. Laune ist also auf dem Tiefpunkt. Mein Sohn stocksauer, nicht traurig. Als ich ihn ins Bett bringen will und er auf der Badewanne sitzt, das ist so dieses Bild, was bei mir sofort auch 1000 Dinge anzündet. Als er auf der Badewanne sitzt und sich die Zähne putzt, sagt er: Papa, ich will jetzt kein Werder-Fan und das mehr sein. Und dann verschwindet, schreibt der Steffen, verschwindet unter einem riesigen Schluchzen und Schniefen und Weinen, verschwindet der Kleine im Bett. In dem Moment, als er es aussprechen will, merkt er, dass er sich das gar nicht aussuchen kann, Fan von Werder zu sein. Er ist es und er ist es natürlich nach wie vor. Und das ist so eine Geschichte, ja, du kannst dir den Verein nicht aussuchen, er kommt einfach zu dir und du wirst ihn nicht los.
Dein ganzes Leben. Absolut, das war eine schöne Geschichte. Burkhard, lass uns sagen, wie es ist. Sowas rührt uns. Also total. Wir haben jetzt, meine Güte, ich arbeite seit 1997 bezahlt als Sportjournalist. Das ist mein Beruf. Aber das, was wir an Feedback an solchen Abenden wie hier bekommen und was wir in euren Gesichtern sehen und was wir hier erleben und erzählen dürfen, und wir merken, ihr habt auch so einen Hunger danach, bekommen wir in diesen Feedbacks, die wir geschrieben bekommen. Du hast es genau richtig beschrieben. Wenn wir dann so am Morgen wieder in unserem Postfach eine Mail sehen, dann lesen wir die durch, und es ist so schön zu hören, dass es anderen Leuten genauso geht, dass ihnen Fußball, ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, warum Fußball alle Menschen so bewegt, ob es so das große Gemeinsame ist oder das chaotische Spiel, dass wenig Tore fallen, ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist.
Ist auch nicht wichtig. Es ist da.
Aber es ist einfach da. Ne? Ja. Also das ist eine Mail, die an info@jogo-bonito.de ging. Eine kommt von Stefan, die lese ich noch vor. Moin Sven, moin Burkhard. So, ich habe jetzt alle Folgen durch und stelle fest, alle 14 Tage ist euer Podcast wie ein Treffen mit guten Freunden auf ein Bier. Morgens, hallo, keine Ahnung. Ja gut, man kann uns ja dann auch abends hören. Einziger Nachteil hierbei, ich höre nur zu meiner Lieblingsfolge, Knochenbrecher. Das hören wir immer wieder. Ja, das ist so diese Splatter-Folge, Knochenbrecher und Menschenfresser.
Die müssen wir nochmal machen.
Und der Rubrik, was macht eigentlich, noch eine kurze Geschichte. Ich war zu meiner aktiven Zeit bei Preußen Münster, zweite Mannschaft, eher fußballerisch limitiert unterwegs und hatte öfter mal Krach mit dem Ball, aber immer heiß wie Frittenfit. Wir spielten damals in der Landesliga und waren zu Gast bei der Spielvereinigung Rot-Weiß Hillen Recklinghausen. Wer kennt sie nicht? Dort spielte der Kult-Sechser Lothar Wölk vom VfL Bochum und auch vom MSV Duisburg seine letzten Jahre als Fußballer im Amateurbereich. Das klingt gefährlich. Das Spiel war 5 Minuten 30 alt und Lothar kam nahe der Mittellinie mit gestreckten Beinen auf mich zugeflogen, und nur durch einen Sprung zurück konnte ich ein gesundheitliches Fiasko vermeiden. Als er sich umdrehte, musste ich ihm leider von hinten auf die Hölzer treten. Und Überraschung, der Schiri hatte die Situation dann im Blick und zeigte mir glatt rot.
Ja.
Weißt du, warum der Wölk eben bezahlt gespielt hat, ne? Der weiß, wann man es macht, ne? Ja, nach genau 6 Minuten, persönliche Bestzeit, Platzverweis. Das Spiel ging übrigens 4-2 verloren. Es war ein Scheißsonntag. Euch weiterhin alles Liebe, alles Gute, Stefan. Ja,
großartig.
Ja, das großartig. Sind Geschichten, oder?
Finde ich cool.
Sven, wir haben es ja schon gesagt, die Rolle des Torhüters pendelt ja eigentlich in jeder großen Karriere zwischen Genie und Wahnsinn. Und wir kommen jetzt zu zwei Lebenslinien, die ja auch, finde ich, sehr bemerkenswert sind, weil wir haben es ja eben schon mal versucht anzureißen, es bleiben ja immer so bestimmte Szenen im Kopf hängen. Und jetzt kommen wir zu einem Torhüter, der als bester Torhüter Südamerikas galt, Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre, Moacir Barbosa. Das war der Nationaltorhüter von Brasilien. Und zu Gordon Banks, die Bank von England, Banksy, der englische Nationaltorhüter, der dafür sorgte, dass Deutschland nicht Weltmeister wurde 1966, sondern diese Engländer. So, und bei Barbosa ist es so, der galt als Wundermann zwischen den Pfosten, spielte eine überragende Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien und es kam zu diesem allerletzten Spiel gegen Uruguay. Das war die einzige Weltmeisterschaft, wo es kein klassisches Endspiel gab, sondern eine Finalrunde, wo nochmal jeder gegen jeden spielte und dann gab es ein Tableau und wer ganz oben stand, der war Weltmeister und dann eben darunter der Vize-Weltmeister. Dieses letzte Spiel zwischen Brasilien und Uruguay war aber de facto ein Endspiel, weil beide Mannschaften ungeschlagen waren. Den Brasilianern hätte allerdings ein Punkt gereicht. Es waren 200.000 Zuschauer im Maracanã-Stadion, das gerade gebaut worden war. Es ist bis heute die größte Kulisse.
Ja.
Wie viele Kataris gibt es eigentlich unterm Strich?
Naja, ein Zehntel der Bevölkerung da.
300.000?
Ja, also es ist wirklich so. Ja,
da allein in Rio waren 200.000 Brasilianer wegen des Fußballs im Stadion und waren natürlich da, weil sie wussten,
Wir werden's.
Am Abend vorher übrigens haben die brasilianischen Nationalspieler schon jeder eine Uhr geschenkt bekommen und die hatte eine Gravur, diese Uhr, da stand drauf, den Weltmeistern.
Nein!
Ja.
Ich weiß, dass am Morgen des Finals in den Zeitungen schon stand, das sind unsere Weltmeister und die Mannschaft abgelichtet war.
Nee, die haben eine Uhr bekommen, da stand drauf, den Weltmeistern.
Das wusste ich nicht.
Und dann gab's also dieses Spiel gegen Uruguay und die Uruguayer haben sich gedacht, naja, eine Außenseiterchance haben wir immer. Und das steht zur Pause, steht das Spiel 0-0 und dann nimmt alles den eigentlich erst einmal erwarteten Gang, denn Brasilien geht mit 1-0 durch Friassa in Führung.
Na ponta direita para Friassa, que lutou contra Rodrigues Andrade, perdeu, mas Zizinho recupera. Manda de novo os brasileiros para ataque com Ademir, servido na entrada da área. Empurrou para Friassa, atenção, entrou na área, tirou. Gol! Gol brasileiro!
Damals schon gut. Wir beide waren ja da in Rio.
In dem Stadion.
Ja. Wir waren beide in dem Stadion 2014. Es ist natürlich ein Ort, die Höhle steht noch jetzt, aber drin ist es wie eine ganz normale Multifunktionsarena. Aber das war ja damals rein architektonisch. Ich glaube, das haben wir in unserer Folge von Jogo Bonito bei Seleção auch erzählt. Das war ja eine ganz besondere Architektur. Ne?
Folge 17, natürlich.
Ja, Folge 17, natürlich. Ja. Wunderbar.
Roland, danke.
Ja, ja. Ja. Mario Zagallo stand da am Platz als Sicherheitsmann und hat sich geschworen, bei dem, was er da erlebt hat, wir müssen Weltmeister werden, wir müssen das mal schaffen.
1970 war er dann Trainer. Es gab, ja, dieses Stadion war deshalb so besonders, weil es hatte so einen fast schon sozialistischen Grundgedanken.
Genau.
Man sollte von jedem Platz aus gleich gut sehen können. So wurde dieses Stadion angelegt für 200.000 Zuschauer.
Unfassbar.
Das ist natürlich ein kühnes Unterfangen. Und Uruguay steckte nicht auf. Uruguay spielte weiter, kam durch Schiaffino zum Ausgleich und dann 10 Minuten vor dem Ende passierte etwas, was sich in die brasilianische Fußballseele bis heute eingebrannt hat und das klang im brasilianischen Radio so.
Also das kennt jedes Kind in Brasilien, was wir jetzt hier hören.
Ja.
Guidia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! Segundo gol do Uruguai!
Ja.
Er muss es Verzweiflung.
Es ist wirklich, es ist das zweite Tor für Uruguay. Er muss es sich selber quasi nochmal bestätigen.
Das gibt's nicht.
Dass dieses
Was?
Tor wirklich gefallen ist. Ja.
So.
Und das Stadion natürlich mucksmäuschenstill. Alcides Gigia hat später gesagt, es gab drei Menschen, die das große Maracanã zum Schweigen gebracht haben. Der Papst, Frank Sinatra und ich.
Ja.
Hat er gesagt, als Sieg des Gietscher.
Das musst du erstmal schaffen, ey.
Ja,
ja geil.
Und die Uruguayer gewannen also dieses Spiel mit 2-1. Brasilien wurde nicht Weltmeister. Im Stadion gab es schon 4 Selbstmorde. als das Spiel zu Ende war.
Im Stadion.
Menschen haben sich quasi oben von den Tribünen nach unten gestürzt. Es gab diverse Herzinfarkte, die dann tödlich endeten. Es gibt unterschiedliche Zahlen.
Dafür haben wir den Burkhardt hier in Jogo Bonito. Also das ist ja auch klar.
Ist ja,
aber es ist ja einfach so.
Ja, es ist ja so.
Wahnsinn.
Es ist also eine, man sagt bis heute, es ist der Maracanazo, der Schock von Maracana. Und der wirkt immer noch nach. Und es hätte vielleicht eine Linderung dem Torhüter Barbosa, den man für dieses Tor verantwortlich machte, weil der Gigia kam über den rechten Flügel angelaufen und Barbosa dachte, der flankt auf jeden Fall in die Mitte, macht den einen Schritt nach vorne, macht die kurze Ecke auf und Gigia schießt natürlich in die kurze Ecke rein. Und man sagt, das sei der größte Torhüterfehler in der brasilianischen Fußballgeschichte gewesen. Und Barbosa ist nach diesem Spiel ja nie wieder glücklich geworden, muss man sagen, nach diesem Fehler, weil er immer für diesen großen Fehler, für diese große Wunde verantwortet. Er allein, und er hat bis zu seinem Lebensende gesagt, in Brasilien kriegst du, wenn du jemanden umbringst, 30 Jahre Gefängnis. Ich leide jetzt schon fast 50 Jahre an diesem einen Tor, werde ich für dieses eine Tor bestraft. Er wurde von der brasilianischen Fußballöffentlichkeit bis zuletzt geschnitten. Der hat mal versucht, bei einem brasilianischen WM-Trainingslager oder bei einem Testspiel hat er mal versucht, irgendwie Kontakt mit Taffarel damals aufzunehmen, mit dem brasilianischen Nationaltorhüter.
Ja, vor der WM 94 war das.
Genau. Und da hat ihn Mario Zagallo, der war damals auch im Staff dabei, hat ihn weggeschickt. Er hat gesagt, schick den weg. Der bringt nur Unglück. Bringt ihn weg.
Wie so eine Voodoo-Puppe eigentlich.
Komplett.
Ja.
Und das ist die Geschichte von Barbosa. Und das eigentlich Tragische daran, Sven, ist, dass es auch einen rassistischen Unterton hat tatsächlich, weil Barbosa der erste farbige Torhüter gewesen ist, der für Brasilien im Tor stand. Und es gibt bis heute natürlich auch in Brasilien, es gibt ein großes Problem mit Rassismus und man hat gesagt, in dem Moment, wo es drauf ankam, hat es der schwarze Keeper nicht gebracht.
Pelé hat das Finale am Radio gehört mit seinem Vater, der von einem der Spieler, die tatsächlich in diesem Finale auf dem Platz standen, der war auch ein begnadeter Fußballer, der Vater von Pelé, der hat ihn in die Sportinvalidität mehr oder weniger getreten und spielte da dieses Finale und er schwor seinem weinenden Vater, also Pelé, ich werde das mal machen. Und da kann man sich ja vorstellen, was das ihm bedeutet hat, dreimal mit Brasilien Weltmeister zu werden. Was ich noch interessant finde, weil wir sprechen natürlich vor allem über Lebensgeschichten, über so Missgeschicke oder Dinge, die passiert sind. Eben haben wir gesagt, Igita war einer, der rausging oder Peter Radenkovic hat das Spiel revolutioniert. Hier war es doch so, dass der Barbosa im Prinzip das Gleiche erwartete wie beim 1:1 und deswegen diesen Schritt machte. Ja. Das heißt, du musst ja ins Risiko gehen. Also es war ja nicht ein willkürlicher Schritt raus, sondern er dachte, ja, der wird flanken und deswegen mache ich jetzt schon den Schritt raus und antizipiert die Situation. Eigentlich, wenn es gut geht, sagt man genial, aber er schoss ins kurze Eck und dann war der Ball drin. Also da hängt das Leben an einem seidenen Faden und dann wird es doch willkürlich. Und es ist schon dramatisch.
Ja, aber das sind so diese Extreme, denen der Torhüter immer ausgesetzt gewesen ist. Und
krass.
Das musst du als Torhüter auch aushalten können. Wenn du das nicht aushältst, dann bist du auf der falschen Position.
Ja,
Gordon Banks war definitiv auf der richtigen Position. Gordon Banks, der große Keeper der Engländer, der 1966, habe ich ja schon gesagt, im Tor stand und 1970 dann auch wieder für die Engländer. Und 1970, und das sagt man bis heute tatsächlich in England, gab es in Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft, damals Gruppenspiel England gegen Brasilien, gab es die Parade des Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
Die beste Torhüterparade aller Zeiten.
Die allerbeste?
Ja, die allerbeste. Wir hören sie gleich, weil Banksy schildert sie nach, Gordon Banks. Und wir hören dann auch die Originalreportagen. Ich will sie euch nur kurz beschreiben und dir auch, Sven. Es gibt einen Angriff über den rechten Flügel. Jairzinho für Brasilien führt den Ball fast bis zur Grundlinie und hat ein ungeheures Tempo. Da kommt keiner hinterher, flankt also von der Grundlinie zurück vom Elfmeterpunkt, startet Pelé, der große Pelé. Ja? Die Nummer 10.
Ich bin dabei,
ja. Und steigt genau im richtigen Moment hoch. Genau. Trifft den Ball mit dem Kopf perfekt. Als Aufsetzer fliegt er in Richtung linke Ecke, Richtung linker Torpfosten. Und Gordon Banks steht 3 Meter vorm Tor und merkt, wenn ich jetzt seitlich springe, kriege ich den nicht. Und was macht er? Er springt quasi in Richtung Torlinie. Wie ein Volleyballer springt er runter und reißt den rechten Arm nach oben.
Um mehr Zeit zu haben.
Genau. Und weil er sieht, da kriege ich ihn, weil er instinktiv weiß, da habe ich ihn von der Flugkurve, habe ich eine bessere Chance, den Ball zu kriegen. Und kommt mit dem rechten Arm unter den Ball und haut ihn über die Latte. Also nicht an der Seite vorbei, sondern über die Latte.
So klang es.
Jairzinho's pushing forward and I can't cross it.
Jairzinho trieb den Ball nach vorne. Mir blieb nur ein kurzer Blick, wer sich wo im Strafraum aufhielt. Pelé kam herangestürmt, der größte von allen. Alan Mallory versuchte, ihn einzuholen, aber es wirkte fast so, als würde Mallory im Vergleich zu Pelé durch Zement laufen.
Durch Zement.
Ich wartete also auf Pelés Kopfball. Ich wusste, er würde ihn auf meine rechte Ecke setzen. Und ich ahnte, dass es ein Aufsetzer werden würde. Ein Aufsetzer, den ich nicht erreichen würde, wenn ich gerade zur Seite wegsprang. Also sprang ich zurück in Richtung Torlinie, kam mit der rechten Hand unter den Ball und schlug ihn nach oben. Ganz ehrlich, ich war mir sicher, dass es ein Tor war. Aber als ich erkannte, dass der Ball hinter meinem Tor aufgesprungen war und weghoppelte, da dachte ich, Banksy, du bist echt ein Glücksritter.
Ja. Bei englischen Reportern knie ich immer nieder, immer, so geht's.
Immer, so geht's. Die so sind geht's. Einfach komplett ja. am Puls des Spiels und Gordon ja. Banks einfach auch mit einer großen Karriere war sehr geachtet in ganz England auch. Und als seine Karriere dann zu Ende war, wurde ihm zu Ehren natürlich auch ein Lied geschrieben von Chris Renshaw zusammen mit den legendären Keepers. Ne? Chris Renshaw and the Keepers.
Of course. Ah, ja. Yeah. Hey, jetzt habe ich ihn. Ja, ich finde die gut. Ja, ja. ja. gut.
Und das Lied heißt Banksy, überraschenderweise.
Ja? Ich finde es irgendwie mutig. Machen wir es mal so, aber ist jetzt auch gut. Ja, ja ey, das ist ja eine schöne Geschichte. Wir bleiben, glaube ich, in England. Ich habe einen mitgebracht, der auch nach England kam, aber ja, glaube ich, ja, anders als die allermeisten Fußballer heute, die da irgendwie hinfliegen und sich irgendwelche Paläste bauen. Er kam als Kriegsgefangener. Die Rede ist von Bernd Trautmann. Er heißt in dem, wie er genannt wird im Fußball, immer Bert Trautmann, weil die Engländer es nicht aussprechen konnten, wollten, wie auch immer. Und Bernd war irgendwie komisch. Wollten. Bert Trautmann. Mhm. 1956, unter den Augen der jungen Queen Elizabeth, das Pokalfinale, seine Mannschaft Manchester City, damals ein Arbeiterverein, ein armer Arbeiterverein im Pokalfinale. Sie führen mit 3-1 und dann kommt der Moment.
Manchester 3, Birmingham 1. Birmingham counterattack desperately, but Bert Trautmann pounces like a cat. And again. But what's happened? Troutman's down. He's injured. Teammates help Trautmann to his feet. He tells the trainer he's all right, but the crowd can see his neck is hurting badly. Dave Ewing's head and Troutman's game as ever. Injured or not, he's determined to pull his weight.
Ja.
He's up and Birmingham's Eddie Brown makes sure he's okay.
Da beginnt die Heldengeschichte oder wird fortgesetzt von Bert Trautmann. Und wenn man, ich nenne ihn jetzt nur noch Bert, wenn man die ganze Geschichte erzählt, kann man es eigentlich überhaupt nicht glauben. Er hat sich da das Genick gebrochen bei einer Parade und spielte noch bis zum Ende. Also wenn ihr das angucken wollt, diese Filme gibt es natürlich überall bei YouTube. Und er greift sich immer wieder in den Nacken und er hat gesagt, nach dieser Verletzung, wir sind da in der 74. Minute, hat er nur noch die letzte Minute bewusst mitbekommen. Alles andere ist bei ihm so im Grauen verschwunden. Und er hat sich immer wieder, sieht man auch, in den Nacken gegriffen und er wusste nicht, dass er das Genick gebrochen hatte. Und es dauerte auch insgesamt 4 Tage. Ich meine, das Gesundheitssystem in England war schon damals ein bisschen überfordert. Er selber sagte in einem Interview, ich bin am Tag da drauf in ein Hospital gefahren, aber da sind ja nur junge Assistenzärzte, die ihren Job noch lernen. Die schickten mich weg und sagten, ist alles okay, ein bisschen Nacken verspannt. Ja. Am übernächsten Tag ging er zu einem Osteopathen, der 5 Wirbel wieder einrenkte. Beim 6. hat er gesagt, Alter, den kriege ich nicht rein. Und dann ging er, dann haben die gesagt, er war zurück in Manchester, haben die gesagt, jetzt musst du aber mal in die Klinik gehen. Dann haben die irgendwie Fotos gemacht vom Nacken und dann stellte ein Arzt fest, ah, Sie haben schon das Genick gebrochen, das wissen Sie schon. Und dann wurde er komplett eingegipst und lief dann wirklich so sechs Wochen lang mit einem eingegipsten Nacken. Ich meine, das ist eine Heldengeschichte in England, das kannst du dir vorstellen. Ja. Die unglaublich ist. Am Tag nach dem gewonnenen Finale steht er mit dem gebrochenen Genick vor den Menschen in Manchester, die seinen Namen skandierten. Ja, er war der ultimative Held. Ja, und er sagte, be quiet, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Und am Ende seiner Tage sagte er auch, hätte ich gewusst, dass ich bei diesem Finale mir das Genick gebrochen hätte, ich wäre sofort vom Platz runter. Er wusste es schlicht und einfach nicht, aber die Geschichte machte aus ihm dann einen großen Held. Schlussendlich vier Tage später ist dann der Genickbruch festgestellt worden. Und sein Leben, das finde ich, ist also, natürlich, man kann fußballerisch jetzt mal ihn beleuchten und sagen, über ihn schrieb man damals, er sei einer, der in der Luft die Richtung wechseln kann bei der Parade.
Ja,
das muss man sich vorstellen. Ja?
Als in der Luft?
In der Luft, also
so wie Woody Woodpecker. Ja, weißt du, Woody Woodpecker läuft über Canyon, ne,
das
in
hat
der
man
Luft
über
und denkt sich, ach scheiße, hier geht's tief runter und läuft wieder zurück aus der Luft.
Ja, so hat man über ihn geschrieben. Und er ist natürlich ein absolutes Idol, eine totale Ikone. Ja. Er blieb immer seinem Verein treu, Manchester City. Und ist hinterher alles Mögliche geworden. Ihm wurden alle möglichen Titel zugetragen. Officer of the British Empire, das ist nicht irgendwas. Mhm. Er wurde 56 zum englischen Fußballer des Jahres. Das hat noch Jürgen Klinsmann dann irgendwann geschafft.
Hey, 10 Jahre nach dem Krieg.
Und das ist der Punkt. So, Bert Trautmann kommt aus Bremen. Bernd eigentlich. War ganz strammer Nazi. Mhm. Er ist also freiwillig in die Jugendorganisation. Er ist 1923 geboren. Dritte Reich, 33 geht's los und er sagt seinen Eltern, das ist absolut das Ding, was ich machen will, ist da in allen Jugendabteilungen dabei, hat mitgemacht bei den Jugendolympiaden oder Spielen, da gab's auch so Disziplinen wie Handgranatenweitwurf, ernsthaft, ja, der holte Silbermedaillen bei sowas, also ja, das war 38, das klingt natürlich fast bizarr, aber er meldet sich freiwillig bei einer Fallschirmeinheit und geht an die Ostfront, ist da mehrere Jahre und geht dann zur Westfront in den letzten Kriegswirren, ist Teil der Ardennenoffensive. Er hat das Ritterkreuz gehabt, also mit einer der höchsten Auszeichnungen für normale Soldaten, der er ja war. Und er wurde dann in den letzten Kriegsmonaten festgenommen an der Westfront. Ja. Und so kam er in
englische
Kriegsgefangenschaft in der Nähe von Liverpool als POW, Prisoner of War, in einem Camp. Und er hatte das Glück, dass er es dann ganz gut erwischte und dort erst eigentlich anfing, Fußball zu spielen. Er war von Hause aus Handballer und eigentlich Mittelfeldspieler dann bei Fußballspielen in diesem Camp, aber dann war er Torhüter und da entdeckte er sein absolutes Talent. Und ich finde eigentlich, also ich meine, im Prinzip ist die Geschichte von Bert Trautmann ja erzählt und ich glaube den meisten Leuten bekannt, aber mich hat etwas, weißt du, Burkhard, das finde ich immer so schön bei den Recherchen und deswegen finde ich, ist das mir fast das Wichtigste, was ich als Journalist zurzeit mache, weil ich immer wieder in solche Lebensgeschichten eintauche und mich bewegt, dass je älter ich werde, desto mehr bewegen mich solche Geschichten wie die von Bert Trautmann, das muss ich wirklich sagen. Dann geht er eben dahin und St. Helens, das war sein erster Club, er hat dann ein Kind mit einer Frau bekommen, die er nicht geheiratet hat, mit der zweiten hat er auch ein Kind bekommen, das leider ein paar Monate, Wochen nach seinem Cup-Final-Sieg gestorben ist bei einem Verkehrsunfall.
Der Sohn war das.
Das Leben ging wirklich rauf und runter. Die Ausschläge waren extrem und abgespeichert ist in der deutschen Öffentlichkeit immer als der Held von Manchester City mit dem Genick. Und das greift ihm auch viel zu kurz, hat er selber gesagt.
Wenn ich heute Leute treffe, die sagen, oh, I remember you oder ich erinnere mich, Sie sind der Torwart, der sich das Genick gebrochen hat, dann, das muss ich dann immer in Frage stellen, weil ich habe ja 15 Jahre Fußball gespielt und habe weit über 500 Ligaspiele für Man City gespielt. Dass man mich auch als anderweitig guten Torwart jetzt nicht nur durch den Genickbruch in Erinnerung behält.
Ja. Was mich wirklich bewegt hat an dieser Geschichte, das ist der Punkt. Der geht zu Man City von St. Helens. Es gibt Demonstrationen, 20.000, 30.000 Menschen auf der Straße, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir können keinen deutschen Torhüter hier in unserer Mannschaft haben. Es gab eine große jüdische Community in Manchester. Mhm. Es war ein No-Go eigentlich. Es gab Riesenproteste. Eigentlich konnte man das nicht machen. Und ein Rabbi meldet sich zu Wort und hat gesagt, wie verrückt sind wir denn eigentlich, dass wir einem einzigen Torhüter, einem einzigen Menschen, das, was wir erlebt haben im Zweiten Weltkrieg, so auflasten und so einen Mühlstein um seinen Hals legen. Und nachdem dieser Rabbi sich in Funk und Fernsehen dazu geäußert hat, hat er, Trautmann, diese Chance bekommen und am Ende seines Lebens, er ist dann ganz später in Spanien, kurz vor seinem 90. Geburtstag, gestorben nach einem sehr bewegten Leben. Da hat er mal gesagt, die allerwichtigste Erfahrung eigentlich in dieser Zeit waren nicht irgendwelche Auszeichnungen, Spieler des Jahres oder die Queen, die ihn dann irgendwie zum Officer macht, sondern eine Erfahrung bei seinem ersten Heimatbesuch in Deutschland. Mhm. Tag bevor er abreist von St. Helens, dem armen Verein aus einer Bergarbeitersiedlung, sagen die sonntags morgens, wo er losfuhr, komm noch mal zu uns ins Heim. Und dann haben die ihm einen ganz, ganz großen Schrankkoffer gegeben, den er allein nicht schleppen konnte. Und die hatten ja selber kein Geld. Und haben ihm da Zucker reingemacht, Butter reingemacht, alles Mögliche, damit er in Deutschland, die wussten, wie es den Menschen in Deutschland 48 geht, dass er das mitbringen kann zu seinen Eltern und zu seiner Verwandtschaft und ihm das so mitgegeben, in einer Zeit, wo wir so viel Spaltung in der Gesellschaft haben und so Wappenküsser, die von Verein zu Verein hüpfen. Ja. Wenn ich solche Geschichten höre, ey, ohne Witz, dann muss ich es an mir halten. Dann sage ich, das ist ja unglaublich. Und wenn du bedenkst, dass ein Bergarbeiter damals 5 Pfund verdient hat, ich meine in der Woche, sie haben ihm noch ein Kuvert mitgegeben mit 150 Pfund, britischen Pfund. Und damit ist er dann nach Deutschland gefahren. Und er war natürlich dann
der König.
Brite ein Leben lang. Und er ist natürlich da geblieben in der Premier League. Er spielte nie für die deutsche Nationalmannschaft, aber diese Geste, dieser Schrankkoffer war für mich eigentlich die allergrößte Auszeichnung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und für mich etwas, wo ich sage, das bewegt mich sehr und das ist toll, weil ihn zu reduzieren auf, das ist der Held mit dem Genickbruch, das greift bei ihm viel zu kurz.
Spielt übrigens nicht für Deutschland, nicht weil Sepp Herberger ihn nicht wollte, sondern weil der DFB-Boss damals, Peko Bouwens, ja stramm deutschnational war,
ja,
und der nicht wollte, dass jemand, der beim ehemaligen Feind, beim Kriegsgegner, sein Geld verdiente, auch noch als Profi spielte, für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte. Das war politisch nicht zu vermitteln.
Das hat ihm, du hast mir gesagt, Sven, wenn du dich um den kümmerst, das würde mich interessieren, herauszufinden, warum denn wirklich. Und Herberger hat genau das gesagt, ich kann dich nicht einsetzen, weil das dann anscheinend dann von Peko Bouwens die Direktive war.
Ja.
Ja, Bert Trautmann.
Apropos Teuterverletzung.
Cheers. Ja, oder auf Bert Trautmann, Leute. Auf, ja, Bert Trautmann. Ein Idol.
Apropos Teuterverletzungen in Manchester. Wusstest du eigentlich, warum Alex Stepney von Manchester United 1975 unbedingt ausgewechselt werden musste?
Keine Ahnung.
An einem Spiel gegen Birmingham, der Teuter von Manchester United musste ausgewechselt werden.
Husten.
Ja, gar nicht schlecht. Also es hatte schon was mit den oberen Atemwegen zu tun. Er hatte sich den Kiefer ausgerenkt, weil er so sehr seine Hintermannschaft zusammengeschissen hatte. Nein. Der kriegte den Kiefer nicht zurück.
Echt jetzt? So?
Ja.
Ach nee, wie geil.
Ja.
Unfassbar.
So ist das.
Ja, so ist es. Burkhard, machen wir weiter mit Reaktionen? Oder?
Wusstest du,
ja,
warum Maat Pom, ein estnischer Torhüter, bei einem Freundschaftsspiel ausgewechselt werden musste?
Nein.
Der hat einen Penisbruch erlitten. Ja, wir sind jetzt, ist jetzt schon gleich nach 23 Uhr. Das gibt's im Fußball.
Ja.
Also Penis, 2000 war das.
Penisbruch.
In einem Freundschaftsspiel. Jetzt kommt's. Er hat mit Derby County gespielt. Das war sein Arbeitgeber. Und er hat diesen Penisbruch erlitten nach einem Zusammenprall mit dem Mittelstürmer der Betriebsmannschaft von Iron Maiden.
Nein. Wenn der jetzt mit der Verletzung zum Osteopathen von Trautmann geht.
Ja, ist alles weg.
Abgefahren.
Alles, ja.
Dann ist weg.
Ja, dann ist weg.
Ja, dann bist du aber auch sorgenlos.
Ja.
Das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja. Burkhard, hast du noch irgendwas? Du weißt nie, was beim Hut bekommt. Ja?
Wusstest du?
Ah, ja.
Es gab mal einen schottischen Torhüter von den Glasgow Rangers. Andy Gorham hieß der. Der war total bekannt und spielte auch schottische Nationalmannschaft. Und der hatte aber mehrere psychische Probleme. Unter anderem hatte er eine akute Phase der Schizophrenie. Und er machte daraus auch keinen Hehl. Und die Fans der Glasgow Rangers haben dann einen Sprechchor sich einfallen lassen, der bis heute einfach zeitlos gut ist. Weißt du, was sie dann gesungen haben? There's only two Andy Gorhams.
Echt?
Das So, jetzt genug mit dem Unfug.
info@jogo-bonito.de, euer Weg zu uns, oder jogo-bonito.de als Homepage. Das ist wieder der Moderator-Style von mir.
Das machst du echt, echt gut.
Ich weiß, ich habe auch heute schon 4 Stunden Liga live in den Knochen, mein Freund.
Machst
ich
mache einfach gut. Weiter. Du machst es immer noch gut.
Moderationsrobotierend mache ich hier immer weiter.
Sehr gut.
Sind Mails gekommen, hier eine von Nick, der ist 13 aus Bielefeld. Er schreibt: Lieber Burkhard, lieber Sven, ich schreibe euch zum zweiten Mal. Hast du ihm geantwortet?
Ja, immer.
Okay. Da mir in der Zwischenzeit noch 1-2 weitere Themenvorschläge eingefallen sind, als erstes will ich nochmal erwähnen, dass ich, während ich diese E-Mail schreibe, euren Podcast höre. So, kommen wir nun zu den Themenvorschlägen. Ja? Mhm. Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas über die Torschützenkönige der zweiten Bundesliga in euren Podcast einbauen könntet. Da ich diese als Arminia-Fan schon lange verfolge,
muss
Nick und verfolgen werde, hoffentlich. Und mit Fabian Klos ja einer der besten Torschützen der vergangenen Jahre bei der Arminia spielt. Zu Fabian Klos habe ich eine besondere Verbindung, da er über viele Ecken mit unseren Nachbarn verwandt ist und vor ein paar Jahren bei ihnen war. Ein Traum für mich als Arminia und Stürmer. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr eine Folge über den 23. Mann machen würdet. Weißt du, wer das ist?
Der Schiri.
So.
Sei fair zum 23. Mann in jedem Sportplatz.
So, ja, das ist ja wunderbar. Ja. Ich freue mich immer wieder über eine neue Folge von Jogo Bonito. Grüße gehen an Nick aus Bielefeld. Was sagt man in solchen... So, ja?
Ja.
Ich wünsche, ehrlich gesagt, Nick alles erdenklich Gute für sein Leben als Fußballfan. Ja. Ein erfülltes Leben.
Fabian Klos mal in deinem Podcast einfach Fußball mit dem legendären Satz: Ein Döner um 3 Uhr in der Nacht kann Leben retten. Ne?
Ja, hat er gesagt.
Ja.
Döner nachts um 3 kann Leben retten. Und das ist auch so. Ja, das ist die Reaktion. Ihr seid herzlichst willkommen, auch Jogo Bonito zu unterstützen. Also
ja, übrigens der Philipp, der ist 11, der wollte das auch gerne und hat geschrieben, der 11-jährige Philipp, das ist eine so tolle E-Mail. Hallo, ich würde gerne etwas zur Unterstützung beitragen, da ich aber erst 11 bin und meine Eltern was dagegen hätten, höre ich euch trotzdem gerne. Einfach toll.
Wir kommen an dieser Stelle cooler Tränen.
Ja, du bist aber jetzt auch schon ein bisschen betrunken, Sven.
Nö, ist alles gut. Du. Also ich komme da nicht weiter mit dem Glas. Also Steffen, würde ich sagen, den muss man sich verdünnen. Das ist ja unfassbar. Das ist Petroleum eigentlich. Ja? Aber es soll gut sein.
Du hast
also
ihn mitgebracht, nicht
ja,
ich.
Ja, mein Gott, er ist halt hier. Ja, also wir finden es wichtig, dass natürlich Menschen wie er diesen Podcast hören können, aber fühlen uns natürlich auch aufgerufen, Menschen,
Alter, wir laufen jetzt
die sich leisten
auf die
können,
2 Stunden zu, ne?
Uns zu unterstützen. Ja, was haben wir als nächstes, mein lieber Burkhard? Wir haben noch so ein Chaos an Pannen und Peinlichkeiten,
ja, im Fußballspiel,
oder?
Mhm.
Ja?
Ja, unter anderem der legendäre Jean-Marie Pfaff.
Ah, Jean-Marie,
ne?
Pfaff.
Großer Kumpel mittlerweile von Toni Schumacher. Ne? Die waren damals in den 80ern natürlich auch die Konkurrenten schlechthin. Der eine beim FC, der andere bei den Bayern. Und Jean-Marie Pfaff, und ihr werdet es alle wissen, sein erstes Spiel für die Bayern, damals im Bremer Weserstadion, und Uwe Reinders mit dem Einwurf, und Jean-Marie Pfaff hatte nichts Besseres zu tun, als das Ding über die Linie zu boxen. Das waren einfach noch schöne Zeiten damals.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff, Okudera gegen Dremler holt einen Einwurf heraus. Und Spezialist dafür ist Uwe Reinders, der Rechtsaußen der Bremer, bekannt für seine langen Einwürfe. Jean-Marie Pfaff berührt den Ball, der geht ins Tor. Werder Bremen führt nach 43 Minuten 1-0 durch dieses kuriose Eigentor von Jean-Marie Pfaff.
Ja, das Spiel endete auch 1-0 für Werder Bremen. Und was man aber bei Jean-Marie Pfaff bis heute sagen kann und muss auch, ich habe den auch mal länger gesprochen bei so einer Sportlergala, der ist einfach ein unglaublich positiver und dem Menschen zugewandter Typ, also anders als ich, und hat einfach so eine unglaublich einnehmende Art, und das hört man auch an der Musik, die er gemacht hat, finde ich.
Jean-Marie, erzählen Sie doch bitte noch einmal Ihr ganz großes Geheimnis. Wie halten Sie einen Elfmeter?
Viel Bier trinken und Leberkäse essen.
So einfach. Weißt du, dass der dreimal Deutscher Meister war mit Bayern München? Der war ja ziemlich erfolgreich dann, aber so ein Entree mit so einem
Eigentor ist natürlich sensationell. Übrigens, in derselben Saison damals gab es noch Eine andere völlig verrückte Geschichte im Bremer Weserstadion. Jürgen Pahl, der Torhüter von Eintracht Frankfurt damals, wollte also einen Abwurf machen während des Spiels und kam da so ein bisschen ins Schlingern, hatte sich einen Spieler ausgeklopft, den Falkenmeier damals, den er anwerfen wollte, und merkte dann im selben Moment, der Falkenmeier guckt mich gar nicht an, der weiß gar nicht, dass ich den Ball zuwerfen will. Entscheidet sich anders, ist aber schon wie so ein Hammerwerfer in der Drehung drin und kriegt den Ball nicht mehr gewechselt und wirft ihn sich ins eigene Tor.
Ins eigene Tor.
Das war das kurioseste Eigentor, das es jemals gegeben hat in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt's. Der wird dann zur Pause ausgewechselt von seinem Trainer nach dieser Nummer tatsächlich und duscht sich also, ist fertig, ist in seinen Zivilklamotten, wartet in der Kabine, dass dieses Spiel endlich vorbeigeht. Frankfurt hat keine Chance, verliert es am Ende mit 0-3. Und Rolf Töpperwien, den wir auch beide kennen, Rolf Töpperwien schnappt sich den einzigen verfügbaren Kameramann und sucht die Kabine von Eintracht Frankfurt auf, während draußen das Spiel läuft, 60. Minute. Und Töppi also mit dem Kameramann in die Kabine rein und der Torhüter wird zur Rede gestellt.
Jürgen Pahl, 60 Minuten sind gespielt, Sie schon in Zivil. Branko Sebec hat Sie vorzeitig zum Duschen geschickt. Keine Fernsehkamera hat dieses vielleicht kurioseste Tor des Jahres einfangen können. Können Sie noch mal ganz ruhig erklären, wie Ihnen das passiert ist?
Also ganz normal geschildert, ist ganz sachlich geschildert, dass es so passiert ist. Ich wollte dem Ralf Falkenmeier einen Ball auf die linke Seite zuwerfen und da stand ganz allein. Und in dem Moment, als ich in der Drehung war und werfen wollte, sehe ich, wie er sich wegdreht und weglaufen will. Da war es schon zu spät gewesen, da war ich schon zu weit nach links gedreht und dabei ist der Ball ausgerutscht und der Ball war nass und der Rasen war nass und alles kam zusammen und dann.
Und so ist der Schuss nach hinten losgegangen.
Rolf Töpperwien, ich war 2004 zusammen mit ihm auf Otto Rehagels Spuren. Ich sag dir, das war abgefahren. Ich meine, das war so ein Reporter, der genau immer da dann hinging. Das ist unglaublich. Anderes Tor, das mir einfällt, weiß ich, Gladbach in Cottbus. Es steht 2-3. Cottbus braucht diesen Sieg, um den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern. Dann kommt Marcel Witticek, ein abgefälschter Schuss, eine Bogenlampe, die absolut haltbar runterkommt.
Das kann man so sagen.
Ja, Pipliza auf den Kopf fällt und von da, er macht eine Rolle rückwärts ins eigene Tor, ins Tor fällt. Ja. Also ein unfassbares, man dachte, Wettmafia, alles verrückt. Was ist da los mit Pipliza gewesen? Es war das 3-3. Cottbus hat da noch nicht den Klassenerhalt gefeiert. Aber Leute, ich habe die Erklärung gefunden. Was hat er darüber gesagt?
Fehler passiert, das hat mich unterschätzt. Das habe ich, weiß nicht, wie viel Mal gesagt, dass es so passiert, dass ich habe unten die Latte gestanden und dass ich habe gedacht, dass die Ball geht über. Und in diesem Fall war, und diese Zeit war so viel Wind gewesen, dass hat auf einmal Ball hinter meinen Kopf getroffen.
Das ist der Wind war's, weißt du?
Weißt du noch, wie er da aussah? Der stand ja so breitbeinig da, hatte das Becken so ein bisschen nach hinten gekippt.
Ja.
Und ich glaube, da ist der Begriff verkacken. Ne? Wenn du als Torhüter verkackst, das ist da entstanden.
Aber das Irre ist an dieser Geschichte, da kassiert er das 3-3 und das Ding ist im Heimspiel nicht geschafft. Es wird nicht gefeiert. Und das ist das, was man mit ihm verbindet, mit Pipliza. Eine Woche später hält er wieder Teufel beim 0-0 von Cottbus in Stuttgart. Sie feiern den Klassenerhalt. Aber heute redet kein Mensch mehr darüber.
Nee, aber das ist ja normal.
Ja, das ist halt so im Torhüterspiel. Das ist so brutal.
Das musst du als Torhüter aushalten können. Wenn du das nicht aushältst, dann ist das einfach der falsche Job.
Mhm. So ist es richtig, ja.
Sven, spiel nochmal unsere schöne Musik. Wir haben, glaube ich, noch ein oder zwei Zuschauer.
Ehrlich? Ach, hast du noch welche?
Hast du keine mehr?
Naja, du, ja, ich könnte hier bis morgen früh weitermachen. Könnt ihr noch? Ja? Also, warte mal.
Also, wir
haben. Hagen Heimarkenrutter, könnt ihr noch? Also.
Wir haben ja wirklich
ich sitze mittlerweile auf so einem Hämorrhoidenkissen.
Ja, du wolltest ja unbedingt erhöht sitzen. Sven sitzt wirklich auf so 6 Schaumstoffauflagen. Es sieht total unbequem aus.
Ja, aber es ist irgendwie so weich am Popo. Ja. Schön. Du wolltest was vorlesen? Ja, bitte.
Manchmal ist es auch gut, wenn man nicht alles sieht im Radio. Wir haben ja Dominik Knille-Knillmann und Knille-Knillmann.
Ich höre den Namen nicht zum ersten Mal.
Alter, das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsschreiber, weil der auch immer coole Ideen hat. Und der hat jetzt uns vorgeschlagen, Sven, dass wir uns nochmal um die Nationalteams aus dem ehemaligen Ostblock kümmern sollten. Ja, Fußball unter dem roten Stern ist sein Arbeitstitel.
Wir nähern uns dem Schlusspunkt unserer heutigen Folge, glaube ich.
Das finde ich schon richtig, richtig super. Angefangen von der Supermannschaft der Ungarn, 54, und die 38, die auch schon im Finale standen, die Ungarn. Und dann die Russen, ne, die natürlich auch eine große Mannschaft hatten. und die Tschechen, die stark gewesen sind, die Polen, die so stark gewesen sind, die ja halt wirklich die Jahrzehnte in Europa auch mit geprägt haben. Das finde ich ist ein interessanter Ansatz.
Absolut.
Fußball unter dem roten Stern.
Fußball unter dem roten Stern, ja.
Total gut. Knille, vielen Dank dafür. Habe ich dir aber auch schon geschrieben.
Kommen wir zum Schlusspunkt unserer heutigen Folge.
Ja, die findet auch so ein bisschen unter dem roten Stern
statt. Haben wir gemerkt, dass wir auch viele Menschen haben, sind da hinten irgendwie alle Getränke eigentlich? Hallo?
Ja. Alle Getränke da.
Mann, Getränke sind alle da? Perfekt. Wir haben schon zwei Folgen gemacht, Hüben wie drüben, ja, über den Fußball im Osten. Burkhard, du wolltest diesen Schlusspunkt setzen auch, ganz bewusst für Menschen. Wir haben Feedback aus Rostock und ich weiß nicht woher bekommen.
Ja.
Und das ist uns nicht einerlei.
Nein, und was mich total, wir hatten ja beide total Bammel auch vor diesen Hüben wie drüben Folgen, ne? weil das für uns ja beide komplettes Neuland gewesen ist und wir uns da wirklich reinfummeln mussten. Und da sind natürlich auch viele Personen oder Koryphäen quasi am Wegesrand auf einmal aufgetaucht, wo du dachtest, oh ja, das ist auch interessant. Eine dieser Geschichten, die ich da gefunden habe, ist die von Jürgen Kreu. Jürgen Kreu war der Torhüter der DDR-Fußballnationalmannschaft in den 70er Jahren und der war deshalb besonders, weil er sein ganzes Fußballerleben nur in Zwickau gespielt hat. Und Zwickau war eine Betriebssportgemeinschaft. Und die besten Spieler, das war eigentlich immer das Dogma der Staatsführung, die besten Spieler wurden ja immer zusammengezogen, damit die dann bei den großen Vereinen spielen konnten. Und Jürgen Kreu sollte das eigentlich auch und ist dann aber immer in Zwickau geblieben, weil er einfach nirgendwo anders hin wollte. Und er ist mit Zwickau dann auch 1975, also 74 war er dabei, als die DDR die Deutschen schlugen bei der Weltmeisterschaft. Er war 76 Olympiasieger mit der DDR. Also er war echt ein guter, ein Riese mit einer unglaublich positiven Ausstrahlung, der die Menschen wirklich für sich gewinnen konnte.
Aber er stand für seinen Verein.
Der stand für seinen Verein, der stand für seine Stadt und er wollte nicht woanders hin. Und dann hat er eben mit Zwickau das große Finale im FDGB-Pokal, also der DFB-Pokal, der DDR sozusagen, gespielt gegen Dynamo Dresden 1975. Und da ist ihm etwas gelungen, wovon jeder Torhüter, glaube ich, träumt, nämlich ins Elfmeterschießen zu kommen, Elfmeter zu halten und den letzten dann auch selbst zu verwandeln. Und das war damals noch ein völliges Novum, was es bis dahin so gar nicht gegeben hat. Und Jürgen Kreu hat es also geschafft.
Weber gegen Kreu, auch Riesenanlauf von Weber. Schuss und gehalten! Kreu hält! Vorteil für Zwickau. Dörner läuft an und Kreu hält seinen zweiten Elfmeter.
Es war eine hohe Spannung drin, weil auch der Reporter nicht wusste in dem Moment, wer ist der fünfte Schütze.
Und wer ist das? Das ist Kreu selbst. Das ist Kreu selbst. Und jetzt geht er an den Ball und er verwandelt. Das Finale ist entschieden.
Und dann hat der kleine FSV Zwickau, würde man heute sagen, ne? Also damals Sachsenring Zwickau, hatte dann den FDGB-Pokal gewonnen und Sachsenring, das wird vielleicht der eine oder andere noch wissen, war ja sozusagen der Betrieb, in dem auch der Trabant hergestellt wurde.
Absolut.
Und als es dann die Sportführung der DDR wirklich auf Biegen und Brechen versuchte, den Jürgen Kreu nach Dresden zu transferieren, da wurde das quasi publik in Zwickau und dann ist der Schichtleiter oder einer der Schichtleiter der Trabantwerke zu Jürgen Kreu gegangen und hat gesagt, Jürgen, wenn die das wirklich machen, dann
kann es durchaus auch mal einen kleinen Streik geben. Und Streik war ja das war ja aus dem Vokabular der DDR eigentlich gestrichen. Und ich glaube mal, das hat mir sehr geholfen.
Ja. Überleg dir das mal.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Die hätten
ins Risiko sind die gegangen.
Die komplett, weil sie nicht wollten, dass ihr Torhüter woanders hingeht.
Das erinnert mich aber auch an Aue. Da war es doch auch so, dass die komplett umgetopft wurden, in eine andere Stadt gelegt wurden. Da wurde gesagt, nee, ihr müsst wieder zurückkommen. Und dann spielte auch wieder in Aue die Mannschaft. Also beim Fußball hörte die Obrigkeit dann schon auch auf den Volkszorn. War immer ein ganz gutes Barometer eigentlich für die Stimmung im Volk.
Und das Stadion war auch immer ein Ort, wo du quasi auch deinen Unmut über den Staat ausdrücken konntest, in unterschiedlichsten Formen. Also es ist total spannend, Fußball in der DDR, das ist auch noch nicht fertig für uns.
Definitiv nicht.
Diese Folge schon.
Geschichte.
Diese Folge ist jetzt schon fertig, das weißt du, ne? Wir bleiben unter zwei Stunden.
Wir sind unter zwei Stunden geblieben. Und ihr seid noch wach. Gruß in den Saal. Grüßt alle anderen Jogadores. Mein Gott, die letzten Männer sind erzählt. Es war... Burkhard, wie war es denn eigentlich für dich? Das war sehr ungewohnt, nicht an deinem Frühstückstisch zu sitzen, sondern hier mit ein bisschen Licht, Technik und so. Aber du, es hat mir Spaß gemacht. Es Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sollten
noch eine kleine Episode.
Hast du noch eine? Ja. Sehr schön.
Wusstest du eigentlich, wie Volker Ippich, der Torhüter des FC St. Pauli,
sagt
dir
noch
was,
das
ne? Der war ja einer von diesen
Kultkeepern da. Auch,
ja, ne? Natürlich, hat er mit der Besetzerszene zusammengelebt. Und weißt du, wie der in den 80er Jahren sein Torhüterspiel verbessert hat?
Auf der Reeperbahn?
Ja, fast.
Also er hat, ja, weil er da wohnte, ich meine... Ja.
Nein, er braucht es natürlich irgendwie, er musste ja bestimmte Spielsituationen nachstellen und er hat sich Puppen aus dem Erotikversand besorgt und hat die quasi aufgestellt vor seinem Tor und da gab es dann Stürmer und Verteidiger und so hat er sein Spiel verbessert.
Volker Ippich. Oh Mann.
Ich wollte nochmal meinen super Witz irgendwie versuchen zu retten, den Brotaufstrich.
Ich fand den geil, den Brotaufstrich.
Ja.
Einen Applaus bitte, einen richtigen, oder? Liebe Leute!
Hier wieder Slowclap, ne? Slowclap wieder. Ja, klar.
Liebe Leute, es war uns echt nicht einerlei, hier für euch da zu sein. Diese Folge wird erscheinen und die Geschichte von Jogo Bonito geht weiter. Unterstützt Jogo Bonito, wie ihr das machen könnt. Wir haben alles in die Shownotes gepackt, die IBAN. Überweisungen nehmen wir am allerliebsten, weil dann fallen überhaupt keine Kosten für uns an, für euch auch nicht. Und bei Kreditkarte bleiben ein paar Kosten bei uns hängen, nicht bei euch. Das ist der Weg, wie dieses Ding komplett finanziert wird. Was anderes gibt's nicht. Wir wollen keine Werbung, wir wollen einen Club de Jogadores. Und wir freuen uns über Unterstützung, alle Infos. Ihr merkt auch, ich bin jetzt gerade in diesem Moderatoren-Style. Ne?
Ja. Das hört überhaupt niemand zu.
jogo-bonito.de, da geht's hin. Lieber Burkhard, kleiner Teaser für die nächste Folge. Hör mal zu.
Also das war ein Geschenk.
Ja! Oh, für den Schwamm 1:0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts, nach links, linke Eck. Wusste alles. Nur halt.
Sergej Gojkovic, da ist er wieder.
Da ist er, Gojkovic. Ich wollte es eben Hansi nicht spoilern,
Steinle,
Alter.
Hansi Steinle hat ihn ausgerüstet.
Weißt du, der Klugschiss hört halt nie auf. Der atmet in dir immer weiter.
Ich bin auch schon fast fertig mit der
Lieber Burkhard, ich hab dich lieb, das weißt du.
Ich bin schon fast fertig mit der 90er-Folge.
Das ist das Schlimme. Burkhard hat gesagt, ich habe die 90er-Folge schon vorbereitet. Ich lege jetzt los, liebe Leute. In zwei Wochen
Wobei
die
das
nächste.
Das ist ein sehr relativer Ausdruck ist bei dir.
Ich werde über die WM 1990 reden. Ich glaube, wir wurden Weltmeister, oder?
Ja.
Ich glaube schon. Also viel Spaß, bleibt uns gewogen. In zwei Wochen die Folge, unser letztes WM-Spezial. Spezial vor Katar. Wir fahren hin. In schwarzen Trikots. Wir haben welche geschenkt bekommen. Ja,
absolut. Wohl,
Applaus.
Vielen Dank.
Da werde ich vermutlich mit einreisen oder in meinem Regenbogen-Shirt. Ich muss mich für eins entscheiden. Ich weiß noch nicht, was es ist. Liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich sagen, ich bedanke mich bei meinem Freund und Mitstreiter von Jogo Bonito. Heute Abend für euch hier im Hallmackenreuther, der wunderbare Burkhard Hüppe.
Vielen Dank. Und bei dem Mann muss ich mich ja auch bedanken irgendwie. Das ist der Mann, der sozusagen der Namensgeber für die Schwedenplatte ist. Ihr wisst warum. Er ist halb Schwede und den Rest könnt ihr sehen. Und darüber hinaus muss ich sagen, macht es Spaß mit Sven zu arbeiten, mitunter. Heute Abend war er mein Witzeversteher. Das hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Vielen Dank, Sven. Und vielen Dank an euch.
Das war Jogo Bonito live aus dem Hallmackenreuther im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Vielen Dank. Alle weiteren Infos haben wir unter jogo-bonito.de. Macht's gut. Tschüss.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.